Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir einen Wein, dabei weiß der eine nicht, was die andere mitgebracht hat oder umgekehrt. Diese Woche allerdings haben wir wieder eine Sonderfolge für euch und dementsprechend gibt es für uns ausnahmsweise keine Blindverkostung, aber wir haben jetzt schon was im Glas und wir werden da gerade fotografiert.
Sehr
auch
gut.
Schon.
Guter Start.
Wir haben hier in Wien bei uns sitzen den Chris und den Oliver von Drops Contemporary Wines.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Grüß euch, freut uns voll, dass wir da sein dürfen. Echt schön.
Servus, hallo.
Berlin und dann kommt da der Steirer Dialekt.
Wir werden es voll burnen.
Ja, da müssen wir aufpassen, dass die Leute uns dann in Berlin auch noch verstehen, wenn wir wieder zurückkommen.
Genau. Das geht sich aus, glaube ich.
Volle Transparenz, ihr habt euch ja selber eingeladen. Ne?
Wir lieben es. Jetzt kommen wir das, weiß ich gar nicht. Soll jetzt wirklich ein bisschen eingeladen, kommt nach Wien.
Optimal, genau so.
Das ist quasi eine Dauerwerbesendung, aber nachdem wir euch gern mögen, werden wir euch trotzdem ausfragen.
Sehr gut.
Sehr gut. Nein, voll schön, dass du da seid. Freut uns.
Danke, ja.
Und ihr habt ja Wein mitgebracht, und zwar besondere Weine.
Ja, genau.
Vielleicht starten wir gleich mal mit dem, verkosten wir das einmal, oder?
Jawohl.
Probiert es einmal, wie das tut.
Es tut geil.
Michi, du hast das ja schon mal gehabt, oder?
Ich hab das schon mal gehabt, ja. Ich sage mal nichts, aber es ist ja nicht blind von dem.
Nein, es ist nicht blind, die Flasche steht wirklich vor uns da.
Du hast das gehabt, Michi, aber ich glaube den Jahrgang noch nicht, oder? Du hast den ersten gehabt.
Das ist ich habe das gekostet mit dir, Oliver, und das war schon der Jahrgang, oder?
Ja, es war der. Ja.
Okay.
Katie, du hast das aber noch nicht probiert.
Mhm.
Okay.
Ah, das ist richtig geil in der Nase, finde ich. Es hat fast so eine fleischige, aber trotzdem Apfeligkeit, richtig leibend, finde ich.
Diese fleischige Apfeligkeit, wie du das jetzt so schön bezeichnet hast, zieht sich dann auch wirklich geil fort am Gaumen. Und es ist halt einfach mega, mega, mega juicy. Und dann so eine geile Säure.
Es schreit halt auch, die Nase schreit schon noch einfach nur, das muss saftig sein, das muss richtig geile Säure haben und geben.
Aber genau das erfüllt halt auch am Gaumen, eins zu eins. Ne? Das ist genau das, was ich gerne hätte.
Und trotzdem vollmundig, eine schöne Kräutrigkeit, auch Würze in dem Ganzen drinnen, das ist richtig leibend. Ich meine, das Ding heißt Laser and Cream. Das
macht
Ding,
schon Sinn.
Das Ding bringt Laser
so
and Cream.
Ja. Name ist Programm.
Weil der Laser ist schon ordentlich da und der fährt auch noch weiter. Also während die Rede ist das die ganze Zeit noch, schiebt das komplett. Also richtig leibend. Und am Anfang macht schon mal so gaumenfüllend auf. Ne? Da hast du mal ein bisschen die Cream da und dann zieht der Laser und schiebt das nach hinten durch. Richtig so rote Apfelschalen und so ein bisschen drinnen.
Es ist auch spannend, wie sich der Wein weiterentwickelt. Wir sind in einem Keller. Dann hast du quasi das Anfangsstadium und du hast immer so ein bisschen Schiss, okay, ist es jetzt da, soll man das wirklich abfüllen?
Ja.
Soll man lieber 70, 30 oder 65, 35 machen? Und dann die Evolution mit zu begleiten ist schon sehr, sehr spannend. Ja.
Sehr, sehr cool. Also auf der Flasche steht nicht nur Laser and Cream, sondern Domaine Disco.
Genau.
Erzähl uns mal ganz kurz, was es damit auf sich hat.
Domaine Disco, ja, erzähl mal gerne. Das ist unser neues Projekt, quasi so ein Spin-off von Drops, was ja eigentlich der Weinhandel ist. Mhm. Domaine Disco, wie wir sagen würden, ist ein Weingut in Bewegung, deswegen Disco. Und die Idee ist, dass wir in den Kellern unserer Lieblingswinzerinnen Schätze finden und gemeinsam Limited Editions machen. Mhm. Und deswegen auch ein Weingut in Bewegung, weil wir eben mit verschiedenen Winzerinnen kooperieren, mit unseren Lieblingswinzern und da unter dem Label Domaine Disco eben gemeinsam einen Wein auf den Markt bringen. Ja.
Und das war der erste, ne? Also Laser and Cream ist ganz der erste, ne?
Genau, deswegen haben wir es euch jetzt auch als erstes eingeschenkt, obwohl das jetzt der neue Jahrgang ist, aber Laser and Cream ist eben das Erstlingswerk, gemeinsam mit Lichtenberger Gonzales. Die habt ihr, glaube ich, auch schon bei euch gehabt.
Yes.
Ihr wart zu Besuch.
Wir waren schon zu Besuch, genau.
Lieben wir natürlich.
Und, lieben wir auch. Und mit denen haben wir von vornherein eigentlich wirklich ein unglaublich gutes Verhältnis gehabt. Und haben sie gefragt, ob sie Lust hätten, gemeinsam so ein Projekt zu machen. Mhm. Und die waren da zum Glück offen dafür. Mhm. Und ja, wir wussten natürlich auch noch nicht, ne, wie das funktioniert und wird das am Markt angenommen. Na, da geht man jetzt mit einem eigenen Namen raus, wo jetzt nicht der Winzer im Vordergrund steht, sondern eigentlich ein anderes Label, das es so auch nicht gibt. Ja, und ich meine, das muss man sich natürlich auch trauen, das heißt Weingut so, ja. Aber die haben uns da total vertraut. Wie gesagt, wir haben vorher schon eine gute Beziehung mit denen gehabt und noch immer. Und genau, und uns hat dann, ich würde jetzt sagen, überrascht, aber wir waren schon positiv angetan, und berührt fast, wie das dann eingeschlagen ist. Also es war dann innerhalb kürzester Zeit unser meistverkaufter Wein in unserem Weinportfolio. Cool. Ja, nice. Also sowohl in der Gastro als auch beim Endkonsumenten, Endkonsumentin. Und dann haben wir gemerkt, das ist was, da müssen wir, dem müssen wir stärker nachgehen. So. Da müssen wir mal reinspüren, was man da rausholen kann. Das taugt den Leuten so. Ja.
Das heißt, geplant war jetzt von Anfang an eher mal so das auszuprobieren, diese Kooperationssache, und nicht gleich schon langfristig. Naja. Oder wie habt ihr das, wie seid ihr das angegangen? Das find ich finde das spannend, aber ich würde gerne wissen, wie kommt man auf die Idee, dass man das macht, und B, wie schaut das dann aus? Also wie funktioniert das?
Also es kommt eigentlich aus dieser Situation heraus, dass wir Weine im Portfolio haben, von denen wir unglaublich überzeugt sind. Wir sind als Online-Shop gestartet und du merkst, das verkauft sich nicht so gut, wie der Wein eigentlich gut ist sozusagen. Ja? Das hat verschiedene Gründe. Vielleicht, weil der Name nicht bekannt ist. Vielleicht, weil das Label nicht so ausschaut, wie das vielleicht eine gewisse Zielgruppe das gern hätte oder so. Ja? Und dann haben wir uns gedacht, hey, eigentlich, das sind so gute Sachen, die wir da haben. Ja? Wir müssen da irgendwie dieser vielleicht auch ein bisschen jüngeren Zielgruppe diese Weine irgendwie zugänglich machen. Das ist auch so ein bisschen unser Purpose, ja? Unsere Idee von Drops insgesamt. Wir sagen immer, seriöse Naturweine möglichst allen zugänglich zu machen. So. Mhm. Ja, das ist ein bisschen die Mission. Und daraus ist die Idee entstanden, vielleicht sollte man das unter einem Label machen, das irgendwie einen anderen Zugang findet, sozusagen am Markt. Ja. Und wie gesagt, damals wussten wir natürlich auch nicht, ob das funktioniert. Ja. Und mittlerweile ist das aber total spannend. Wir werden nachher noch andere Weine probieren, die wir mitgebracht haben. Und man merkt, wie soll man sagen, es gibt Weine, werden plötzlich in einer Szene getrunken, die werden dort normal nicht reinkommen. Mhm. So, ja? Mhm. Und dadurch erschließen sich das vielleicht so die Frage, warum macht das überhaupt der Winzer und der Winzerin mit uns? Ja? Weil sie dadurch vielleicht in andere Bereiche, in andere Zielgruppen reinkommen mit ihren Weinen und dann plötzlich wird man aufmerksam, boah, das ist aber ein geiles Weingut, das schaue ich mir jetzt einmal genauer an. So, ja. Und so ist das für uns eigentlich voll die Win-Win-Situation. Ja? Wir können so besondere Schätze unter einem eigenen Namen auf den Markt bringen und gleichzeitig schaffen wir vielleicht irgendwie eine neue Bühne für diese Winzer und Winzerinnen, um in einer anderen Szene auch stattzufinden, sozusagen. Ja.
Ja, es ist schlussendlich wirklich eine Win-Win-Situation für beide Partien, weil ich mir jetzt ganz kurz überlegt gehabt, na, wenn ich da als Winzerin, Winzer überhaupt nicht am Label stehe, bringt mir das was? Aber ja, natürlich bringt mir das was.
Hinten am Label stehst du natürlich drauf, aber nicht vordergründig.
Und zweitens, wenn ich unbedarft an so einen Wein rangehe, mir am Anfang gar nicht überlegt, was das ist, sobald ich den super finde, wie wissen, von wem der ist und wie er mehr davon kennenlernen. Und da habe ich schon den Win für den Winzer oder die Winzerin genauso.
Naja, blöd gesagt, das ist eigentlich eine Blindverkostung von den Winzerinnen fürs Publikum. Ne? Weil ich habe nicht den Effekt quasi, dass ich da eigentlich jetzt sage, Winzerin XY, das hat man in der Vergangenheit vielleicht nicht taugt oder hat man wer erzählt, dass man das nicht taugen kennt oder ich habe halt noch gar keine Idee, aber dann ist eh jedes Mal quasi Blindverkostung. Ja. Aber ich habe halt keinen Zugang, ich weiß nicht, was das ist. Und erst dann, wenn ich das koste, weil du wirst jetzt nicht zuerst durchlesen, sondern wirst du das anschauen und wirst sagen, du mein Disco, das schaut irgendwie cool aus. Also jetzt als 0815 Weinkonsument, der einfach einmal sagt, interessant, passt, wirst dann nicht jetzt durchschauen, wer ist da jetzt der Abfüller und wer hat das jetzt genau erzeugt, sondern du wirst zuerst einmal das trinken und dann wirst du sagen, da mein Disco ist cool, dass das eigentlich jetzt da in dem Fall dann Lichtenberg Gonzales ist, ist halt so, cool. Und du hast dann Zugang, der hat keine Idee vorher dahinter. Wenn du es googelst, kommst du auch nur zu euch quasi. Ne? Das heißt, du hast gar keine Ahnung eigentlich, was da.
Also wir featuren dann die Winzer natürlich schon und ich glaube, ganz paradetypisch ist das jetzt, also wir haben jetzt gerade die Launchparty gehabt von unseren, wir haben jetzt eben wieder drei neue Weine rausgebracht. Ne? Es gab letztes Jahr eben dieses Erstlingswerk und jetzt gibt es eben den Lazen Cream neu und noch zwei weitere, die werden wir gleich probieren. Und jetzt haben wir unsere Launchparty gemacht, wir haben dafür eine Galerie gemietet in Berlin-Mitte und die Leute haben gefeiert bis 2 in der Früh zur Disco-Musik mit DJ im Glasl, Ganevar oder Andreas Cepe und natürlich auch unsere Weine. Und dann probieren die Leute das und sagen, was, das ist Lichtenberger Gonzales, geil. Das muss ich jetzt genau anschauen. So. Ja. Und das heißt, und das ist also ein bisschen die Mission hinter dem ganzen Projekt, auch hinter Drops, Also wir versuchen eine Cuvée aus Wein und Popkultur zu schaffen, sozusagen.
Wunderschön ja. gesagt jetzt.
Und irgendwie haben wir jetzt zum ersten Mal gemerkt, mit dieser Lounge-Party, die wirklich gesteckt voll war, wir haben die Leute um 2 in der Früh rausschmeißen müssen.
Der Laden ist wirklich auseinandergebrochen.
Also uns sind die Weine ausgegangen, uns sind die Gläser ausgegangen. Wir mussten dann noch alles nochmal haben von dem Wein.
Wir haben dann irgendwie so Campari-Gläser ausgeschenkt.
Stilgläser, ja.
Also Stilgläser, aber schon mit der Campari-Aufschrift drauf.
Grandios.
Weil alles weg war, ja.
Ja, und dann hast du gemerkt, wow, das funktioniert. Die Leute, jetzt sind nicht nur die erweiterten Freunde da, sondern es ist eine Party, wo die Leute voll Bock drauf haben, auf wirklich hochwertigen Wein und trotzdem Furtge-Feeling, Furtge-Party-Vibes. Mhm. Und das hat uns voll gefreut, dass das unter dem Label Domain Disco dann so angenommen wird. Ja.
Das ist wie so, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine 90er-House-Party, wo so Detroit House läuft und dann mal so Lamour de Schuhe reinkommt. genau. Ziemlich cool, ja.
Grandios, jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass wir nicht dabei waren.
Die nächste kommt bestimmt. Die nächste
sehr
kommt
gut,
bestimmt,
das wird die hören. Optimal.
Ja.
Aber wunderbar. Gut, jetzt müssen wir eigentlich einmal, waren wir, schon so, wir sind jetzt schon so weit drinnen mit, ihr macht da eure eigenen Weine unter eure Labels. Wie kommt es denn überhaupt einmal, dass jetzt zwei Steirer in Berlin einen Weinhandel gründen?
Genau, wir brauchen eigentlich eine persönliche Story.
Das ist so intim wird.
Ja,
sicher. Das wird
absolut.
Richtig intim. Ich habe dann noch ein paar Fragen, die sind...
Das ist
ganz heikel.
Das ist spicy.
Du hast ein paar Sachen gefunden, die sind richtig spicy.
Scheiße. Das ist mir belastet.
Den schönen Gruß von deiner Facebook-Seite, sagst du mal.
Ach, leck mich.
Du hast eigentlich schon lange nicht drauf geschaut. Öffentlich bist zwar nein ganz gut dabei. Ne? Ich sag's nochmal.
Aber gut, hast du irgendwas gelöscht?
Nein,
Facebook?
Ich habe natürlich die Seite
ist das Problem. Das gar nicht.
Selbstverstanden, aber verbergen kann man es natürlich.
Aber so ist es viel lustiger, lass euch.
Ja, aber wenn ihr ja nach der Historie so ein bisschen fragt, dann muss ich jetzt noch mal ein bisschen mehr weiterreden, weil ich noch mal 10 Jahre älter bin.
Na dann, let's go.
Wir sind ja beide aus der Steiermark. Ich bin aufgewachsen am Ziereck. Für die
schon
Leute,
mal nicht schlecht.
Ist schon mal ein guter Anfang, ja. Für die Leute, die es nicht kennen, es ist eine Weinlage in der Südsteiermark, wo auch das Familienweingut Thement beheimatet ist. Familienweingut passt an der Stelle gut, weil es auch irgendwo My Family ist. Also der Manfred Thement ist mein Onkel, das heißt der Armin und der Steffen sind meine Cousins. Und mein Elternhaus steht wirklich direkt daneben. Das heißt Armin, Steffen und ich, wir sind jeden Tag zusammen geguckt und wir sind wirklich zusammen aufgewachsen. Ja. Das heißt, da kommt so ein bisschen dieses, Wein ist da schon ein bisschen in die Wiege gelegt quasi. Ja. Also meine Mutter ist die Schwester eben von Manfred Thement. Und ja, da kommt dann mal ursprünglich dieses Ganze, da ist die Wiege sozusagen, in meinem Fall. Und wie hat sich das bis zum heutigen Tag so mitentwickelt? Was mir damals aufgefallen ist, schon als Kind, habe ich noch so richtig bildhaft von mir, ist so dieses, ja, man sitzt in der Bauernstube bei der Oma, und das kleine Elternhaus noch, der Manfred, in der Mitte schart irgendwie Weinfreunde, Weinleute um sich. Und da wird alles Mögliche durchprobiert und philosophiert und gerät und du bist halt irgendwie ein 7-jähriger Bub und denkst du, was redet da über Paprika und exotisch, tropisch in der Nase, was schmecken die da? Ja. Und also was mich da so fasziniert hat, war halt dieser soziale Aspekt irgendwie, dieser kulturelle Aspekt, dass der Manfred jetzt im Speziellen da jetzt so die Leute um sich geschart hat, die da begeistert waren und man hat sich da so richtig reingenördet. Das waren jetzt nie irgendwelche betrunkenen Gesellschaften, sondern einfach, ne, das war natürlich auch irgendwo Arbeit, aber viel Soziales, Leute kommen zusammen und das ist mir total hängen geblieben irgendwie so. Ja.
Also dieses Leidenschaftsthema hast du halt quasi aus direkter Nähe mitgekriegt.
Total, ja. Und nice. Klar, da ist mal der Kind so, aber da habe ich schon relativ starke Eindrücke, weil das Thema Wein war natürlich omnipräsent so. Ja. Auch wenn meine Eltern jetzt beide jetzt nicht im Wein gearbeitet haben, aber trotzdem, weil wir zusammen aufgewachsen sind. Und ja, kann mich erinnern, so mein Vater ist ja immer wieder was eingeschenkt worden. Der ist jetzt nicht so der Wein-Nerd, trinkt auch gerne Wein, aber der hat unglaubliche Sensibilität, was Bitterheit angeht. Der Manfred hat ihn immer wieder gefragt, schmeckt es bitter? So, ja. Das war so ein Proof of Concept, ob das am Kommerzgaumen auch ankommt vielleicht. So, ja. Und genau, und da kommt es bei mir ursprünglich eigentlich so her. Und dann hat es mir aber, also ich habe nichts mit Wein gemacht, ich habe dann Kommunikationswissenschaft studiert in Klagenfurt und mich hat es dann nach Berlin verschlagen.
Wie ist das passiert?
Ja,
ja, das passiert einfach so, gell? Wie ist das passiert? Ich habe eben in Klagenfurt studiert und habe damals in Spanien ein Auslandssemester gemacht, dann also in Chile und war halt einfach angefixt vom Unterwegssein, von dem Auslandleben und habe mir gedacht, die Diplomarbeit wäre einfach nochmal eine Chance, von woanders aus zu leben oder woanders zu leben. Meine damalige Freundin wollte auch ihr Studium in Deutschland machen, in Berlin machen und dann haben wir gesagt, lass uns gemeinsam nach Berlin gehen. Ich war vorher noch nie in Berlin und bin aber mit meinen Sachen einfach dorthin gezogen.
So, ja,
ich habe ein Bett dabei gehabt und zwei Gitarren. So, genau. Mehr nicht so,
alles, was brauchst du.
Alles, was brauchst du. Ja, und habe dann halt von dort aus meine Diplomarbeit geschrieben und bin dann eigentlich wirklich nur mehr zur Abnahme dieser Arbeit nach Klagenfurt geflogen und habe halt parallel schon zum Arbeiten angefangen und bin dann so da in eine Agentur eingestiegen und dann eigentlich eh auch 1,5 Jahre später oder 2 Jahre später auch meine eigene Agentur gegründet. Und also eh auch im ähnlichen Bereich wie ihr beide nebenbei unterwegs seid.
Sehr schön.
Genau, also Digitalagentur. Und so hat es mich eigentlich nach Berlin verschlagen, genau. Ja. Und damals hat es aber noch nicht so viele Freunde in Berlin gegeben, die das Thema Wein so schätzen haben können. Aber mir ist das so geblieben. Und dann ist einer meiner alten Freunde aus Österreich nachgezogen. Also jetzt nicht wegen mir, sondern auch jobmäßig ein paar Jahre später. Und der ist mittlerweile auch Sommelier und auch der absolute Weinnerd. Der Bernie ist das. Und irgendwann haben wir gesagt, du, wir sind jetzt alt genug, wir kennen jetzt auch ein paar Leute, die sich Scheren an Wein kaufen, der nicht nur 4 Euro kostet. Lass uns einmal so einen Weinclub starten. Ne? Und so ist dieses ganze Thema ins Rollen gekommen.
Ein Weinclub?
Ja, also Weinclub klingt hochtrabend, aber im Prinzip war es, jetzt bin ich dann auch fertig mit meinem Monolog.
Alles gut, es ist sehr spannend.
Genau, also wir haben uns einfach zum Blindtesten getrunken. Vielleicht, das war noch eine lustige Geschichte eigentlich, weil der Bernie und ich, wir haben beide so ein bisschen Ahnung gehabt, er eigentlich schon mehr. Ja, sein Vater war Direktor von Silberberg, Weinbauschule. Mhm. Ja. Und ich halt am Zierig aufgewachsen, nimmt man natürlich auch ein bisschen was mit, aber viel Plan haben wir natürlich auch nicht gehabt. Ja. Und die Freunde, die wir gehabt haben, die gern Wein trinken haben, die haben noch viel weniger Plan gehabt als wir. Aber wir haben trotzdem blind einfach verkostet. So. Mhm, jeder 12 Leute immer getroffen und jeder hat einfach eine Flasche Wein mitnehmen müssen und dann haben wir halt versucht, irgendwas zu sagen. So. Ja, und so ist das dann ein bisschen ins Rollen gekommen. Und darüber bin ich dann aber eigentlich auch mit dem, The Handsome Gentleman Next to Me kennengelernt. Ja, genau, in Olli. Ich bin regelmäßig Wein kaufen gegangen in einen Weinladen, wo der Olli gejobbt hat. Und da sind mir seine Socken aufgefallen. Und so sind
die Gespräche
und die Tennissocken, die geilen. Genau so haben wir uns kennengelernt. Gern Weinladen.
Ja. Genau, ja.
Okay, passt. Erzähl von deinen Tennissocken.
Ja, ich habe immer so Champion-Socken angehabt, so weiße. Also Sneaker, Champion-Socken, weiße. So ein bisschen so ein Berghain-Outfit, oder?
Ja.
Also kurze Hosen, Champions, weiße Socken, weißes T-Shirt. Genau. Ja, was ist mein Background? Auch aus der Steiermark, aus der Südweststeiermark. Mhm. Bin nicht mit Wein aufgewachsen.
Man kann in der Südweststeiermark nicht mit Wein aufwachsen?
Ja, also ich habe irgendwie nicht so den Zugang gehabt. Mhm. Also meine Eltern waren jetzt keine Weintrinker, würde ich sagen, WeintrinkerInnen. Genau, war aber mit 15 dann in der Gastronomie, habe eine Kochausbildung gemacht.
Mhm, okay.
Daher.
Genau. Und war aber immer schon ein bisschen Musik interessiert, bin dann nach Graz gezogen, war relativ viel unterwegs, Grazer Clubszene, Wiener Clubszene. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, ja, da gibt es jetzt nicht mehr so viel, ne? Bist jetzt schon auf den besten Partys unterwegs, aber es muss noch irgendwie weitergehen oder so. Ne? Und ich wollte immer ein bisschen auflegen auch und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht kann man nach Berlin ziehen. Weil dann kann man auch mal ins Berghain oder so gehen. Ne?
Ja,
und, klar. Ich war immer in der Gastronomie und hatte viele Kollegen, die auch in der Musikszene irgendwie unterwegs waren. Ich habe gesagt, okay, lass uns nach Berlin gehen. Wir bewerben uns in verschiedenen Läden und schauen, dass wir da irgendwie nach Berlin kommen. Ne? Und irgendwie ist dann keiner mitgezogen und ich habe dann einfach die Bauchentscheidung getroffen. Da habe ich mich in 7-Sterne-Läden in den besten beworben, ohne dass ich überhaupt gewusst habe, was da abgeht. Also, keine Ahnung, Team Raue, Fischers Fritz, Esszimmer, was war da noch? Und überall eine Absage bekommen, bis auf Fischers Fritz. Das war so Au Cuisine, 2 Sterne, französisch.
Christian Lohe war das, oder?
Christian Lohe hat er gekocht, ja. Bin dann rausgeflogen und es hat mir irgendwie taugt, war super spannend. Da war ich 20. Ich habe gedacht, okay, krass, kann ich das überhaupt? Das war schon echt ein krasser Service.
Mhm. Es klingt schon sehr
over the top. Ja. Weil wir so Sakko in der Ecke stehen, offenes Feuer, Pianist. Wirklich.
Oh.
War schon echt krass. Ja. Mhm. Also Martini-Wagen.
Martini-Wagen.
Käsewagen mit 50 Rohmilchkäse. Das war echt, war schon klasse. Hummerpresse hat es auch gegeben. Durfte aber nur der Chef daran machen. Ja.
Ich glaube, in Wien ist das gar nicht so besonders, dass jeder zweite Laden so. Nur für uns in Berlin ist das schon so.
Nein, war schon was Besonderes, ja.
Ja, voll.
Und Martini-Wagen haben wir eigentlich zum Frühstück normalerweise.
Ja, und da ist es dann irgendwie losgegangen mit Wein. Das war ein prägender Moment, wo der Sommelier, der Andrew Connors, Australier, der ist ins Backoffice gelaufen und meint so, Leute, wir haben eine halbe Flasche Rischburg von DRC zum Probieren. Der Gast hat das irgendwie überölig gelassen. Mhm. Wir dachten so, okay, ja, geil. Ich wusste ja mit 20, 21 noch nicht, was das ist.
Ja, ja, was ist das überhaupt?
Dann irgendwie probiert, sein, ja. Genau, probiert und so, ja, schmeckt irgendwie ganz lecker, interessant. Das war Rischburg 2009, ja. Und dann ging es irgendwie los mit dem Interesse. Da muss ich auch noch. Ja,
geil, dass du mit Romane kommt.
Du fängst einfach mit Rischburg an. Ja. So.
Also, aber schön, dass du dabei bleibst.
Kurz vom Berg her noch Romane kommt. Ja, genau.
Also, ich stelle mir das auch gerade so vor: so, zuerst noch so auf edel, elitär quasi so, ja, Romane Conti, weiß zwar nicht, was das ist, aber ich gehe jetzt mal ins Berg.
Weil es war ein großer Sprung vom steirischen Junker auf die EC. Weißt du? Genau, und da hat es auch noch eine andere Person gegeben, die sich da sehr bemüht hat. Steve Harsch, der ist jetzt Sommelier im Nobel hat. Shoutout an den Steve. Der hat sich da relativ früh bemüht, dass man so Bio-Dünn-Workshops macht. Das war 2014.
Okay, cool.
Mit Clemens Busch und so weiter. Und da ging es dann irgendwie los mit dem Interesse. Ja. Dann bin ich ins Horvath, auch 2 Sterne Österreicher, zu Sebastian und Janine.
Yes.
Und das war eher noch ein bisschen so klassische Weinschule. Mhm. Genau. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf die Gastro, Wochenende arbeiten. Ja. Vorne sind immer ins Berg rein, Sonntag in der Früh bis Sonntag Mitternacht. Ich konnte erst am Sonntag Mittag immer hinterherkommen. Und dachte, okay, jetzt muss ich eigentlich den nächsten Schritt Richtung Musik machen. Habe mich dann in der Gastro eher mal also in eine andere Richtung entwickelt.
Ah, okay.
Habe dann gesagt, okay, ich studiere jetzt Tonmeister. Habe das dann auch gemacht, 2 Jahre lang. Und genau, wollte ein bisschen im Studio arbeiten, nebenbei ein bisschen aufgelegt, Tresor, About Blank, Griesmühle und habe aber immer in Weinläden gejobbt nebenbei.
Okay. Also diese Leidenschaft ist schon weiter geblieben quasi.
Genau, ja, das Interesse war schon da und eher so klassische Riesling-Schule, VDP, GGs und so weiter. Und war dann im mit dem Wine Damager, mit dem Toni.
Ah,
stand ich im Laden.
Ja,
nicht klar. Persönlich, aber ja. Instagram, ne?
Ja, genau.
Er ist echt eine Institution mittlerweile.
Wir haben da den Laden geschmissen.
Geil.
Ja, war witzig, war eine coole Zeit. Ja. Und dann ging es irgendwie los mit Naturwein. Ein ganz so softer Einstieg mit Braunstein, Foratori.
Also nicht gleich über die Wüderschiene, sondern zuerst einmal so ein bisschen aus der Klassik kommende Betriebe, die sich so ein bisschen weiterentwickelt haben.
Und dann, es hat irgendwie anders geschmeckt, es war interessant.
Ja.
Und die Meinungen sind ja auseinandergegangen damals. Es war ja 2017, 2018.
Heute noch.
War für Berlin schon relativ früh, glaube ich.
Ja.
So 2014, 2015 ging das was mit Nobelhard, was mit Billy und so weiter. Und das war damals schon ziemlich New School. Ne? Und dann habe ich Chris kennengelernt.
Genau, der Anfang vom Ende.
Habt ihr eigentlich direkt quasi in dem Augenblick gedacht, wir sollten
einen Weinhandel
gründen. Nee, so schnell ist es noch nicht. Schade. Da waren, glaube ich, noch ein paar Jährchen zumindest dazwischen, oder?
Jährchen?
Also 2 Jahre sicher.
2, 3 Jahre
sicher, ja.
Erzählst du uns, wie ist das dann passiert?
Wie ist echt das passiert?
Ja. War das langsam oder war das?
Er hat irgendwann einen Anruf gekriegt, genau. Rotes Telefon.
Ich habe schon gewusst, um was es geht.
Echt?
Ja, der hat dann zu mir gesagt, ich habe mir das letzte Mal schon gedacht, warum kann ich da nicht dabei sein? So, und dann, ja. Aber genau, die Geschichte war, also wie gesagt, ich komme eigentlich aus dem Marketing oder ich hab eine Marketingagentur und immer diese Leidenschaft für Wein gehabt und dachte mir so, boah, wenn du jetzt dich nicht wirklich im Wein auskennst, bist du online eigentlich ziemlich lost.
Ne?
So. Ja, man hat eine Tapete von vielen Flaschen vor sich und du hast eigentlich keine Ahnung, was dir schmecken könnte.
Ja.
Und meistens entscheiden die Leute noch, wie schaut das Label aus und passt der Preis. Ne? Wenn du nicht weißt, so ich trinke immer Riesling Molitor. So, ja? Und dann habe ich gedacht, okay, mit meinem ganzen Marketing, E-Commerce-Background, User-Experience-Background, das muss mobile first, besser gehen. So, ja. Ne? Natürlich auch voll hochmütig mit der vollen Hybris an das Ganze herangegangen. Ne? Also, wir machen das viel besser als alle anderen. So. Aber das braucht, glaube ich, so eine gewisse Naivität und Überzeugtheit. Und so ist einfach das ursprüngliche Konzept von Drops entstanden, eigentlich mit einem Winefinder zu starten. Wir haben uns überlegt, damals eben noch mit dem Freund, mit dem Bernie, wie kann man eine Weinsensorik übersetzen in Dinge, die jeder versteht.
Das ist ja sau schwierig.
Mhm. Und also. Das hat uns, ja, das, wir haben nächtelang nicht geschlafen, ja, ja. weil wir uns verstrickt haben, nicht mehr sagen. Ja. Also, und am Schluss ist im Prinzip, man kann sich das vorstellen, das gibt es nach wie vor auf unserer Webseite, auf Drops, man kann sich wie ein Quiz vorstellen, wo man halt, ich glaube, 5, 6, 7 Fragen gestellt bekommt. Mhm. Und wir haben halt, da steht halt sowas drinnen wie, wenn du an eine Eiscreme denkst, ja, was würdest du bestellen? Ein Vanilleeis, ein Himbeereis oder ein Zitronensorbet? Mhm. Wenn du an Schokolade denkst, nimmst du Bitterschokolade, Vollmilchschokolade oder weiße Schokolade? Das heißt, wir haben versucht, typische Charakteristika wie Körper, wie Säure, Tanninstruktur in Dinge zu übersetzen, die dem zumindest ähnlich kommt, den jeder versteht. Ja? Und mit dieser Beantwortung der Frage entsteht quasi ein kleiner Algorithmus und dann landest du am Schluss bei einer Auswahl von Weinen, die deinem Gaumen entsprechen sollen. Das war so die Idee. Mhm. Ja? Das war die Kernidee von Drops und ich meine, da waren wir sicher auch nicht die Ersten, die auf sowas gekommen ist, aber in dem Naturweinbereich hat sowas überhaupt nicht gegeben und vor allem, wir haben das andere alles nicht so ernst genommen, um ehrlich zu sein, weil da kriegst du dann solche Fragen wie, wo waren Sie das letzte Mal auf Urlaub? Italien, Griechenland oder Spanien? So, ja, okay, ja. Das ist mir scheißegal. Ich möchte einfach diese Sensorik haben.
Genau.
So, ja?
Du kriegst im Endeffekt einfach halt dann den Wein aus dem Land,
ja, genau.
Und die Geschichte.
Ja, du kriegst einen Uso oder so. Ja. Ne? Und das war so die ursprüngliche Idee, die ich dann mit dem Bernie gestartet habe. Damals war auch noch meine damalige Freundin dabei, die das ganze Design übernommen hat. Und der Bernie ist Vater geworden und irgendwie hat das dann zeitlich alles nicht mehr so zusammenpasst. Und er hat gemeint, du, ich habe nur zwei Hände, mit einer muss ich arbeiten, mit der anderen muss ich das Kind halten. Und ich habe jetzt keine Zeit für ein weiteres Projekt. Und das war dann auch voll verständlich. Aber wir haben mit Olli zu dem Zeitpunkt schon viel Austausch gehabt und Olli war da auch schon stärker im Weingame drinnen und dann habe ich mir gedacht, okay, scheiße, jetzt geht der Bernie, mache ich das jetzt alleinig neben meiner Agentur so, ja.
Sache.
Das kriegt nicht die Qualität, wie mir das vorstellt, das schaffe ich nicht, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es kann einfach nur angehen, wenn ich fragen kann, ja, so. Und genau, ich kann mich auch noch gut erinnern an diesen Anruf, bin ich damals im Auto gesessen.
Im Studio.
Dann habe ich die Idee gepitcht und bevor ich irgendwas gesagt habe, hast du schon ja gesagt. Also, ja, ich bin dabei.
Ja, warte mal, erklär mal, was das alles heißt. So.
Nein, ist wurscht.
Ja, ja. Na, das war genau so. Aber davor gab es halt noch so, ich habe natürlich auch mal Armin gefragt, mein Cousin so, ich habe da die Idee, was haltest du davon? Ja. Ich würde eine neue Art von Online-Shop aufbauen unter dem Namen Drops. Das soll einfach insgesamt eine bessere User-Experience kriegen, dass sich die Leute da wirklich die Weine finden, die zu ihnen passen, egal mit welcher Expertise du da reinkommst. So, ja. Und genau, mit Armin so ein bisschen austauschen. Der hat mir dann auch Winzer genannt, weil ich gefragt habe, hast du eine Idee, wer da vielleicht dazu passt, so eine Idee, und der hat mir dann Namen genannt und so. Und unter anderem auch hat er mich dann connected mit dem Jürgen Franke, das ist der Chef von Vinaturell, das ist ein großer Weinhandel in Deutschland, mit dem wir auch zu Beginn stark zusammengearbeitet haben, noch immer zusammenarbeiten. Und der hat schon auch alles gesehen und durchgespielt und der hat dann echt Zeit genommen, eine Stunde mit mir zu telefonieren, ja. Einfach weil ich die Idee hatte, sowas zu machen. Ja, und
das finde ich schon sehr, sehr cool. Weil die genauso sagen, Konkurrenz sicher
nicht. Ja, genau. War jetzt gar nicht so das Thema Konkurrenz, weil wir ja über ihn auch Weine beziehen würden, weil er quasi sowas wie ein Großhandel ist im, und es klingt jetzt abwertend, so soll es gar nicht klingen, aber er ist echt groß im ganzen Organic-Wine-Bereich vor allem. Ja. Und also würde man eher annehmen, der würde mich vielleicht irgendwie gewinnen wollen, weil er dann irgendwie einen weiteren Abnehmer hat, der dann seine Weine vertreibt. Das Gegenteil war der Fall. Er hat zu mir gesagt, Sie wissen nicht, was Sie vorhaben, was Sie da angehen. wissen Sie überhaupt, hat er zu mir gesagt, wie viele Online-Shops, das war zur Corona-Zeit, in diesem Monat gegründet wurden im Weinbereich. So, ja? Ich würde das nicht machen an ihrer Stelle. So, ja.
Wirklich?
Ja, und, aber er hat halt auch nicht gewusst, wie motiviert ich war zu dem Zeitpunkt.
Und wie überzeugt du warst, dass das alles andere, was da kommt, sowieso eine Chance ist.
Genau. Und nein, aber das habe ich, das, diese Worte sind mir stark hängen geblieben. Ich gesagt, sie, aber er hat gesagt, ja, klar, also ich würde es Ihnen nicht empfehlen, aber klar, können wir zusammenarbeiten. Ihr könnt auch die Logistik über uns machen. Ich habe gesagt, nein, nein, wir verschiffen das alles selber, weil wir wollen die Weine in der Hand haben. Wir wollen das selber einpacken.
Ja. Wirklich?
Ja, ja, genau, das war, wir wollen das selber machen. Und dann hat er gesagt, sie wissen ja gar nicht, was sie da an Gewicht jeden Tag hin und her zahlen.
Ja.
Und so, ja. Haben wir damals alles nicht gewusst, war wurscht, da war die Naivität da. Zum Glück haben wir das damals aber dann trotzdem oder später ausgelagert. Genau, und dann sind halt so die ersten Versuche gekommen, so Kontakt zu den Winzern aufzunehmen. Ich kann mich sehr gut erinnern, mein allererstes Gespräch, das war, also ich habe dann E-Mails rausgeschickt, so, warum noch ein Online-Shop, so mit diesem Aufhänger, ja. Und das erste Telefonat hatte ich damals im Roland Taus.
So Steiermark,
ja.
Und das war der erste Telefonat.
Das war mein erstes Telefonat und das hat mich gleich einmal zurechtgestoßen. Und
ich meine, dass du überhaupt einmal ein Telefonat mit dem Roland Taus kriegst, ist eh schon mal ein guter Schritt.
Ich habe eine E-Mail geschrieben und er hat mich angerufen und gesagt, was willst du?
So.
Und dann habe ich gesagt, ach so, du bist der Neffe von Damon. Ja, nein, dir werden meine Weine nicht schmecken. Das ist nichts für dich. So, ja. So, gell?
Ja, das war wahrscheinlich ein guter Einstieg.
Ja. Nein. Und dann habe ich gesagt, du, der Armin hat dich empfohlen und ich bin echt neugierig und hin und her. Und ich habe dreimal kontaktiert, bis es sich ein bisschen dann breitschlange blasen hat lassen und da hat uns dann Weine geschickt. Wie gesagt, Corona-Zeit, wir haben die Tastings über Zoom-Meetings gemacht. Mhm. Die haben die Weine geschickt. Wir sind vorm Rechner gesessen, die haben die gleichen Weine verkostet in der Steiermark. Und das war für mich ja schon irgendwie so voll der Aha-Moment, als ich damals Sauvignon Obock 2019 getrunken habe. Weil damals war das noch gar nicht so klar, dass das wirklich jetzt, mein Naturwein ist ein schwieriger Begriff, aber das, was wir jetzt machen mit Drop, sich auf das Thema Naturwein fokussiert. Damals war so, wir wollen handwerklich gut gemachte Weine, aber jetzt gar nicht so unter diesem starken Label Naturwein.
Okay.
Und irgendwie war auf jeden Fall dieser Wein schon mit ausschlaggebend, dass ich mir gedacht habe, na wenn, dann musst du dann all in gehen und wirklich dieses Thema jetzt einfach voll bedienen, weil das ist so spannend. Ja, also dieser Wein ist mir so nachhaltig irgendwie hängen geblieben. Ja. Gleich auch wieder wie was vom Herbert Zillinger.
Mhm.
Und genau. Und so ist das dann halt alles irgendwie ins Rollen gekommen. Und die haben ja auch irgendwie Schwierigkeiten gehabt mit der Gastro zu dem Zeitpunkt Corona.
Ja, klar. Ja, die waren offen froh.
Für neue Konzepte und so. Und ich glaube, wir haben da auch ein bisschen Glück gehabt zu dem Zeitpunkt, dass die Leute irgendwie offener waren, mit zwei so Newbies wie uns einfach zusammenzuarbeiten. Mhm. So, ja.
Weil das ist echt spannend, was ich auch noch wissen wollte. So. Jetzt hast du eine Liste gekriegt vom Armin Tement quasi.
Ja,
es war von Anfang an aber schon auch klar, dass ihr quasi Tement auch habt. Das heißt, wie ist das dann wirklich so weitergegangen? Weil jetzt ein Taust, hast du ja schon selber angekündigt, das ist ja eigentlich dann doch ein Schritt in eine andere Richtung als wie jetzt Tement. Kann man trotzdem nebeneinander, finde ich, schön verkaufen, weil es sind zwar Stilistiken in der Richtung, aber Tement ist trotzdem um einiges klassischer natürlich. Wie ist das dann weitergegangen? Was ist dann noch dazugekommen und wie seid ihr auf die Leute kommen dann abseits von den paar Leuten, die was du mal übernommen gekriegt hast?
Beziehungsweise hauptsächlich dann irgendwann einmal ein Konzept festgesetzt oder war das eher so, es kommen da jetzt einfach Sachen und wir nehmen, was uns taugt?
Nein, überhaupt nicht. Also es war sehr, keine Ahnung.
Schon viel Recherche auch.
Bitte. Ja, also schon sehr konzeptionell mal. Also wir haben uns, also ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen unser oder vor allem wahrscheinlich auch mein Background. Ich meine, ich komme von der Agentur, ich komme vor allem aus der Strategie und da beschäftigst du dich einfach ganz stark.
Ja, deswegen frage. Ja. Weil ich wissen will, was
Konzept,
dieses Konzept
genau, muss
war.
Einfach voll stehen. Gell? So, was ist der Purpose, was ist die DNA, was ist Brand Promise, Nutzen, Versprechen, einfach euch, Vision, alles muss stehen.
So,
Wettbewerbsanalyse, Fadenkreuz, alle verortet, wo stehen wir, wo stehen die anderen? So,
Ohne gescheite SWOT-Analyse machen wir mal gar nicht.
Nein, um Gottes Willen, da stehe ich auf in der Früh damit. So. also war natürlich sehr konzeptionell, um irgendwie auch, weil eben der Markt so übersättigt ist. Das heißt, du musst irgendwo deinen Punkt am Markt finden, um irgendwie zumindest überhaupt eine Chance zu bekommen, würde ich sagen. Ja. Und mit dem Olli habe ich da halt einen Partner gefunden, der eben damals auch zu mir gesagt hat, boah, das findest du so geil, was keine Ahnung, was gerade abgeht zum Naturweinsegment, ja. Und der Olli hat das halt auch voll unterstützt. Und dann sind wir irgendwie, also wir haben eben ein Konzept gehabt, welche Winzer wollen wir grundsätzlich anbieten, damit unser Portfolio aus Perspektive des Endkonsumenten, der Endkonsumentin grundsätzlich sinnvoll ist und Spaß macht schon von Beginn an. Ja. So, ja? Und dann überlegst du dir, was du dann alles brauchst, und aber trotzdem bei einer vergleichbaren Qualität mal so. Ja?
Mhm. Ich habe schon einen Sweet Spot gesucht, eigentlich zwischen so einem Naturweincharakter und dann trotzdem irgendwie einen seriösen, handwerklichen Wein. Ne?
Ja.
Genau.
Diesen Sweet Spot aus einer Klarheit und aus einer Fehlerfreiheit am Schluss auch.
Genau.
Und trotzdem aber in ein bisschen mehr Naturweinsegment reingehen können.
Aber das trifft es, glaube ich, am besten, ist ein Sweet Spot. Also unser Pitch in der Gastronomie, wir haben ja auch keinen Plan gehabt, wir sind da halt einfach auf irgendwelche Restaurants losgegangen. Also nicht irgendwelche, aber halt ohne irgendwie einen Plan, wie das so abläuft. Ja? Also wir haben da irgendwie Restaurants gepitcht, ohne jemals vorher auf irgendeiner Weinmesse gewesen zu sein. So, ja? Ich habe den Leuten immer ein halbes Glasl eingeschenkt. Alle haben sich mal angeschaut, die Sommeliers, gell, im Restaurant.
So. Was ich wieder mache.
Ja. Und, aber das war unser Pitch, dass wir gesagt haben, wir bringen seriöse Naturweine, das heißt lebendige Weine, die aber super ernst zu nehmen sind, die klar sind, die stabil sind, die du am nächsten und übernächsten Tag genauso gut noch an einen Gast ausschenken kannst. Mhm. Ja? Und wir sind nicht einfach nur Hipster, funky Naturwein, sondern wir wollen eben diesen Sweet Spot aus dieser neuen Welle, also Naturwein und eben was Seriöses verbinden. Das war so die Idee.
Ja. Ich finde, ihr habt euch da im Wording was sehr, sehr Schönes ausgesucht. Ihr habt das Contemporary Wines in eurem Wording drinnen stehen.
Und das ist natürlich schon geredet, gell?
Was anderes als dieses nur Natural Wine oder sowas in der Richtung drinnen. Und was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, wann war für euch dann der Punkt, wo ihr wirklich online gegangen seid mit dem Webshop?
Ja, also wann habt ihr es verkauft?
Ganz genau, wie seid ihr dann rangegangen an dieses tatsächliche Customer Experience Thema?
21. Dezember.
Dezember 21, so knapp vor Weihnachten, dass man es eigentlich nicht mehr bestellen hat können bei uns.
Ah, damn!
Wir haben davor ein paar Wochen...
Ist das diese Customer Experience, von der du redest?
Nur schauen, nicht kaufen. Wir haben vorher schon auf Instagram, sind wir vorher online gegangen, also wir waren Instagram first und haben Bestellungen via Instagram entgegengenommen und haben das dann in Berlin selber zugestellt.
Wirklich?
Ja, genau.
Okay, cool.
Wahnsinn. Ihr wollt es jetzt wirklich selber machen,
ne? Nein,
also das mit den Flaschen selber angreifen?
Doch.
Offensichtlich.
Ja. Und jetzt schließen wir mit Dezember quasi gerade das dritte Jahr ab. Ja.
Wahnsinn, drei Jahre schon.
Ja, Zeit verfliegt.
Ja.
Wie groß war das Portfolio ganz am Anfang? Also wie viele Winzerinnen und Winzer habt ihr dann gehabt, wieder online?
Ich glaube, wir sind circa mit 100 Weinen gestartet.
100 Weine?
Aber nicht 100 Winzern, sondern
100
Weine. Also 20, 25 Winzer?
Ja, so war genau. Es war eine Mischung zwischen Direktimport und wie naturell eigentlich.
Ja. Also genau. Und wie ist jetzt an dieses Lagerthema rangegangen? Also ich würde jetzt eigentlich die ganzen Details wissen, die so im Hintergrund rennen, wenn man sowas anfängt.
Weil das ist eine Fahrcup-Session, ist alles schiefgegangen.
Erzähl mal alle Stories.
Ja. Ich wollte ja wirklich das selber verpacken.
Ja.
Ja. Und der Bernie, mit dem ich damals eben diese Idee sozusagen gemeinsam gegründet habe, ursprünglich, der hat schon vorher so einen kleinen Weinhandel in Berlin gehabt. Er hat gesagt, du bist deppert. So. Und der hat mich dann überredet, er hat dann eben einen Logistikpartner gefunden, in Bad Kreuznach ist das, nicht so weit von Frankfurt.
Ja.
Und die sind spezialisiert auf Weinlogistik, also da liegen unsere Weine.
Ja.
Und das heißt, unser Shop ist einfach mit denen verbunden, unser Online-Shop. Das heißt, wenn bei uns eine Bestellung eingeht, dann
wird es direkt
dort an und wird am nächsten Tag verschifft sozusagen. Genau. Genau, hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Du hast deine Weine nicht bei dir, das heißt, wenn wir die Gastronomie in Berlin beliefern, klar, das geht dann schon auch über das Lager, aber manchmal ist halt irgendwie, du brauchst halt trotzdem irgendwie gewisse zweites Lager in Berlin, auch für die Tastings und so weiter.
Das, was mich noch interessieren wird, bevor wir dann den zweiten Wein gleich mal angehen, wie war dieser Fokus auf, weil du kommst jetzt aus dieser ganzen User Experience Geschichte, das ist ja Endkundenfokus. Wie hat sich das verändert zwischen Endkundenfokus, Gastronomie? Weil du hast vorher schon gesagt, ihr seid dann random zu Lokale gegangen. Aber eigentlich habt ihr über Instagram Sachen verkauft. Das ist ja sehr endkundenlastig zuerst mal. Wo war da die Idee, in welche Richtung das gehen soll?
Ich glaube, das hat sich ganz natürlich entwickelt.
Ja.
Da ihr aus der Gastro komme, habe ich natürlich ein paar Kontakte auch gehabt. Mhm. Und ich habe zum Chris gesagt, okay, vielleicht probieren wir es mal, lass uns das mal anfangen. Und es ist so natürlich gewachsen, vom einem Restaurant zum nächsten. Es hat auch Spaß gemacht. Genau, und jetzt machen wir das, glaube ich, es ist mehr B2B.
Wirklich?
Interessanterweise. Okay. Jetzt, ah, also ja. Wir sind schon eher jetzt mehr Händler als, als Online-Shop. Also es hat beide gleichen Stellenwert, gleichen ja. Fokus.
Jetzt reinen Umsatz betrachtet halt. Ne? Es ist halt mittlerweile ja. mehr B2B.
Genau. Mhm. Ja.
Genau. Aber der Grundgedanke am Anfang war schon, nur B2C zu machen, oder war das
vor Anfang? Das war ja ausgeschlossen, aber es war schon absoluter Fokus am Anfang, konzeptionell. Ja. Wir haben jetzt schon den nächsten Wein im Glas, aber vorher müssen wir eigentlich schon noch die Geschichte vom anderen Wein erzählen.
Korrekt.
Warum heißt der Laser and Cream?
Ja, bitte, genau.
Der erste Wein von Lichtenberg und Sales.
Martin und Adriana sind sehr gute Partner, mittlerweile auch sehr gute Freunde geworden von uns. Und jedes Mal, wenn wir bei ihnen im Keller sind, denkt man so, boah, krass, es ist echt, also was die zaubern, ist wirklich brutal, oder? Gell? Und wir haben dann mehrere Fässer gekostet, haben uns ein paar Notizen gemacht, also so fast 10 mit fast 9. Das eine hat die Charakteristik, das andere ein bisschen mehr Säure, das andere ein bisschen mehr Cremigkeit. Und dann haben wir gedacht, okay, lass uns mal irgendwie einen Wein machen, der eine geile Säure hat, aber also diese Zugänglichkeit gibt für... Also die Idee mit Drops und Disco ist ja, dass wir Naturweine eben zugänglich machen und dass es keine verkopften Weine sind. Ja. Ne? Deswegen die Idee, wir haben die Cremigkeit, das was ein bisschen zugänglicher macht und dann natürlich die Säure auch, das so ein bisschen so einen nerdigen Charakter reinbringt. Und da waren da die zwei Fässer und ich habe gesagt, okay, boah, das eine Fass ist schon ziemlich geil. Wir brauchen aber mit dem so eine geile Säure. Ne? Und dann haben wir das verschnitten und dann... Und relativ schnell hat sich dann dieser Weinname ergeben, dass man gesagt hat, okay, Laser ist ja generell in der Wein, in der Nerd-Szene irgendwie so ein Begriff. Ne? und dann haben wir das kuvertiert und wussten am Anfang nicht, okay, wie wird sich das entwickeln? Ist das wirklich der fertige Wein? Sagst du jetzt wirklich zu denen, ja, füllst du das ab?
Ja, ja.
Und dann, ja, wir haben es einfach gemacht und es hat gut geschmeckt. Aber so ist das Projekt zustande gekommen. Ja. Vielleicht so ein bisschen die technischen Daten dahinter. Es ist 100% grüner Veltliner. Kommt alles von Kalksteinlagen. Ein Fass kommt von eher einer wärmeren Lage. Eher so ein bisschen diesen salzigen, cremigen Touch hat.
Ja.
Und dann eher so jüngere Veltliner Parzellen von einer kühleren Lage.
Ist schon geil, dass das Veltliner ist. Ne?
Absolut. Krass,
gell?
Ja. Willst du das nicht im Veltliner verorten am Schluss?
Immer wieder hast du die burgenländischen Veltliner, die zeigen, wie geil das sein kann. Ja.
Nein, also. Ist schon krass, was für Terroir-Übersetzer Veltliner sein kann. Und im Vergleich zu Wachau, Kamtal, dass das eher so einen gelbfruchtigeren, kräutrigeren Touch kriegt. Vielleicht so ein bisschen so Chenin Blanc manchmal, ne?
Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Die
schon ein grundsätzlich Chamäleon jetzt
in dem, wie der Wein da halt daherkommt, eben mit dieser Cremigkeit und mit dem Körper, wo er mal aufmacht und dann halt durchschießt, finde ich Chenin schon keine schlechte Assoziation dazu. Genau. Ja, sehr, sehr spannend.
Sagt der Herbert zum Beispiel auch, ne?
Wir bleiben bei Veltliner, ne?
Wir bleiben bei Veltliner, dann können wir gleich mit dem nächsten Wein.
Ja, weil wir haben schon im Glas, jetzt haben wir noch den ersten Wein besprochen gehabt. Ja.
Nummer 2, Aqua. Jetzt würde ich gerne wissen, woher Aqua kommt.
Ja, genau. Wir haben uns gedacht, wir brauchen, wieder sehr konzeptionell angegangen. Wir haben uns gedacht, wir brauchen einen perfekten Everyday-Wein. Und deswegen kommt auch, also so ein Wein, den du einfach aufziehst, das einfach immer geht, der so die kleinen Momente im Leben feiert sozusagen. Und Aqua natürlich, weil das soll funktionieren wie ein Grundnahrungsmittel. Deswegen das Aqua.
Besser als Wasser, sehr gut.
Und wir sind da fündig geworden bei Carmen und Herbert Zillinger im Weinviertel. Michi, wo du her bist eigentlich, gell? Nicht der Weinviertel.
Ich bin ein bisschen weiter nördlich da. Aber die machen das halt sehr, sehr gut. Ja, haben wir ja vor kurzem erst einen Herbert im Podcast gehabt,
immer
ein bisschen quatscht.
Und sehr viel über grüne Veltliner geredet mit dem, natürlich.
Ja, die schätzen wir sehr, was die machen. Also es ist wirklich outstanding für Weinviertel. Ja. Und ja, also mit denen, also die importieren wir eben auch und deswegen gab es da auch schon eine gute Connection und so sind wir da halt auch dann ins Gespräch gekommen und daraus ist dann eben Aqua entstanden, ja.
Genau. Ja, wir wollten am Anfang, also unterm Strich, der Wein ist besser geworden, wie wir es eigentlich erwartet haben.
Was hast du erwartet?
Nee, das war falsch.
0815 grüne Wörtlinge.
Ich wollte eigentlich eher was Einfacheres, was der Grundnahrungsmittel Aqua easy going, let's go. Ja, ne? Ja, ja. Und wir haben irgendwie einen besseren Wein wieder gekriegt vom Herbert. Ne? Und da kannst du natürlich nicht nah sagen.
Es ist super, ja. Aber es funktioniert schon mit Aqua. Ich meine, das hat Trinkfluss 100. Genau. Das passt.
Also ja, wir haben uns auch dafür entschieden, dass wir ein bisschen mehr Volatile dazu nehmen, eben für diesen Trinkfluss.
Ja, ja. Schon ein bisschen flüchtig,
das Ganze. Die spürst schon, aber das ist auch
voll im Rahmen
für mich. Die ist genau an einem Level, wo du sagst, okay, es passt, trinkt
los. Ja, klar, also wenn du mehr verkostest, spürst du es natürlich, kannst es zuordnen, kannst sagen, ja passt, das hat ein bisschen flüchtiger. Wenn du jetzt das einfach so ins Glasel kriegst, sagst du einfach, oh, schmeckt geil und das fährt halt. Ja, also ja genau. Super. Ja.
Und es integriert sich auch immer mehr. Also die Evolution, auch bei dem Wein, spannend.
Und sehr schöne staubige Würze drüber.
Ja, voll.
Fällt mir sehr, sehr gut. Ja.
Auch so dieses klassische Veltliner-Extrakt, was beim Herbert
ganz stark ist. Ja, es hat so ein bisschen dieses Kalkthema, so was beim Herbert öfter.
Stimmt, ja.
Genau.
Es ist so unter der Flüchtigen.
Jahrgang 22 war relativ lange im Stahltank, circa 20 Monate.
Super frisch, voll zitrisch auch.
Ja, voll.
Also hat so einen zitrischen Säurennerv dadurch auch. Sehr schön. Das macht schon Spaß.
Ja, ist echt krass, was der Herbert aus Veltliner rausholt.
Ja, Wahnsinn.
Ich war ja bei ihm im September, sind ein bisschen durch die Weinberge gefahren.
Ja.
Und er hat mir den Vergleich erklärt von biodünnen Veltliner zu klassischen Veltliner, was das auch am Stock bedeutet. Du hast viel kleinbärigere Trauben, lockerbärig, viel besseres Tannin, besserer Gerbstoff krasse Bodenaromatik, die er da auch reinbringt.
Mhm. Genau. Und wie ist das passiert in der Findung quasi dann vor Ort quasi mit dem Herbert? Wie war das mit dem Wein quasi? Wie habt ihr Fässer verkostet? Habt ihr
was verschnitten? Wir haben einen Wein im Kopf gehabt, von dem wir ausgegangen sind.
Mhm. Okay.
Und gesagt haben, das taugt uns total, der Wein. Das sagen wir jetzt natürlich nicht, was das ist. Ja.
Aber kennst du es längst off-record sagen? Ich schneide es nicht aus.
Wie gesagt, die Idee war, so ein Everyday-Wein zu machen, das auch vom Preissegment da irgendwie gut reinpasst. Yeah. Ja. Und dann haben wir so eine Idee gehabt, was da irgendwie eine gute Basiswein oder Ausgangswein sein könnte. Und dann war der Olli mit dem Herbert am Verkosten vor Ort. Ja. Und dann haben sie quittiert und probiert und hin und her. Und dann hat uns der Herbert immer wieder auch Sachen nach Berlin nochmal geschickt. Okay. Ja, mehrfach. Vielen Dank, Herbert, an der Stelle. Shoutout. Ja.
In so Kleinstflaschen.
Ja, nice. Wir sind uns auch nicht ganz sicher, ob das der Richtige ist. Kannst du es noch was anderes zusammen mischen?
Aber der hat sich auch vorher reingefuchst. Na, perfekt.
Ja, voll.
Weil du schon gesagt hast, Preissegment, wo sind wir da preislich bei beiden jetzt? Weil das haben wir beim ersten auch nicht dazu gesagt.
Aqua liegt bei 16,90 Endverbraucher. Nice. Und der Lesung Cream bei 24,90.
Ah, okay.
Genau.
Hat auch eine Zugänglichkeit natürlich im Vordergrund, weil das ist natürlich
sehr
guter Preis für die beiden Weine. Du kriegst schon sehr viel dafür. Ne?
Ja,
so ist cool.
Ja, wir haben schon bei Martin und bei Adriana schon sehr, sehr gute Lagen bekommen. Da muss man echt Danke sagen. Ne?
Mhm. Ja, das sind beides Weine, die kannst sofort jeden Tag stehen und trinken. Das ist richtig, richtig gut.
Absolut.
Es macht mega Spaß. Das mit der Flüchtigen, das finde ich schon wieder geil.
Magst du das gern, ja?
Wenn es in so einem Level ist, finde ich das mega.
Ja.
Wenn es dominant ist, finde ich das immer schwierig.
Ja, aber es gibt da drüber,
für mich halt, zumindest. Das ist halt einfach genau die Flüchtige, die ich haben will.
Das macht es ein bisschen sexy, ne? Das macht so einen Kick. Genau, ich meine, es verfliegt dann ja auch so ein bisschen, wenn es Luft kriegt, gell?
Der Wein entwickelt sich
Ich wollte gerade sagen, sobald du den ein bisschen länger in der Flasche hast, wahrscheinlich, so über das nächste halbe Jahr hinweg.
Ja.
Ich meine, ihr habt so ein Clear Bottle, das signalisiert man schon, eigentlich wieder bald getrunken werden.
Genau.
So ist es,
Gerne Tornado dekantieren.
Tornado dekantieren, da haben wir es wieder. Genau. Aber das ist ein guter Punkt, ja. Jetzt habt ihr drei Weine aktuell. Zwei davon sind grüne Veltliner. Ist das passiert oder war das Absicht? Wenn es zum Herbert Zillinger gegangen ist, war es eigentlich Absicht, ne?
Traube ist für uns nicht so wichtig. Für uns ist die Persönlichkeit von den Winzern und die Philosophie wichtig. Mhm. Ja? Und wir schauen zuerst, wen finden wir als Persönlichkeit und von der Stilistik her spannend und geil. Und dann wollen wir keine andere Trauben, als dafür typisch ist, also was dort in der Gegend auch verwendet wird. So. Ja. Ja?
Die Weine geben euch recht. Also.
Vollkommen. Und ich meine, beim Laser and Cream steht es ja nur klar drauf in Wirklichkeit, wenn man den Text genau liest. Beim Aqua ist jetzt ein bisschen größer, die Rebsorte. Aber in Wirklichkeit ist das nichts, was ihr nach außen hin groß kommuniziert, oder weil es ist halt wirklich wurscht?
Gar nicht. Ja. Nein, wir wollen auch nicht, also wir sagen ja immer, wir wollen kein Produkt auf den Markt bringen, sondern eine Geschichte.
Ja. Mhm.
Und das ist irgendwie, keine Ahnung, ist uns irgendwie wichtiger. So, mhm. Ja? Mhm. Weil was sagt Grünewald? Also Grünewald Lina kann alles sein, Chardonnay kann alles sein. So, ja. Ja? Was ist die Geschichte dahinter?
Storytelling,
so,
ja. Baby. Da kommt ja, wieder die Agentur
da
durch.
Da kommt die Agentur aus.
Ja, aber ich meine, das finde ich ja grundsätzlich so gut. Ja.
Es ist ganz, ganz richtig und es ist auch das, was die Leute wollen. Gerade die Leute ja, wollen also ja nicht irgendeinen Wein kaufen, die Leute wollen eigentlich eine Story kaufen.
Ja, die Zielgruppe, die ihr erreichen wollt, das sind jetzt nicht nur die Weinfreaks. Na klar, du wirst die Freaks auch mitkriegen, weil wenn du halt dann irgendwo lustig an die Cheppe verkaufst, dann kriegst du die Freaks. Das, ob es
ja,
das willst oder
das
nicht.
Das ist eh leibend,
ja. Aber natürlich, also das euer Segment insgesamt, wo ihr hin wollt oder wo ihr seid, ist ja eins, habt ihr ja vorher erzählt mit der Party, das soll ja alle Leute ansprechen. Und das, das finde ich halt super, weil das ist was, was, glaube ich, oft die Winzerinnen und Winzer in einer Situation gar nicht so verstehen können, weil die sind viel tiefer drinnen, die sind viel, ich würde jetzt nicht sagen verkopfter, weil das klingt zu negativ.
Ich weiß, was du
die
meinst, aber halt du bist ein Betriebsblind
Freaks
einfach.
Sind Betriebsblinden, sind Freaks in einer Ding und das ist auch gut so, weil wenn sie das nicht waren, dann waren sie irgendwelche Marketingmaschinen und würden einfach nur, weiß nicht, 300 Hektar Scheiß produzieren.
Ja.
Deswegen finde ich es super, dass es mittlerweile Leute wie euch gibt und Händlerinnen und Händler wie euch gibt, die halt da ein Segment pushen, das für alle zugänglich ist. Und eigentlich Winzerinnen und Winzer sind die absolute Freaks sind. Weil du kannst nicht 0815 Leute einfach so sagen, ja passt, jetzt trinkst Lichtenberg ganz alles, ohne Vorwissen. Mit dem Wein hast du halt einen Einstieg in ihre Welt. Und das ist, glaube ich, so wichtig.
Und gleichzeitig versuchen wir immer so eine Nasenlänge weiter zu sein, als vielleicht der Gaumen von dieser Zielgruppe ist.
Ja, genau.
Weil,
aber
also,
das ist die Nasenlänge und
pushen,
nicht,
so. Du
nicht
musst
der Kilometer.
Du musst den Gaumen auf eine Reise schicken. So.
Ja.
Und das wollen die auch. Ja. Das will ich auch, wenn ich irgendwo bin oder wenn ich irgendwas bestelle oder in einem Online-Shop bin und man denkt, das klingt ja auch nochmal extrem spannend. Was haben sie denn da nur alles? Ja. Und dann klicke ich alles durch.
Voll, damit geht es sich halt für Freaks wie uns aus, genauso wie für jemanden, der noch nie irgendwas mit dem zu tun gehabt hat. Das schmeckt halt einfach einmal.
Ja. Ich habe jetzt, hab jetzt zufällig mal meine Vivino-Bewertungen durchgeschaut. Das ist diese Weinheit, was ihr das kennt. Und wirklich kurz, also noch irgendwie bevor das ganze Thema mit Drops dann losgegangen ist, als das Thema Natur also aufgekommen ist, ich habe eine Bewertung, die ist noch immer online. Das war von Werlitsch, Welschriesling, 2017, glaube ich, oder so. Ich habe es bewertet mit 1,5 Sternen.
Wir suchen mein Kommentar raus und hauen einen Screenshot in die Story.
Ewald, liebe Grüße, ich liebe diesen Wein mittlerweile. Auf was ich hinaus will, ist, ich habe geschrieben, ich mag ja gern Naturweine, aber das Zeug kannst du nicht saufen. Und das steht noch immer so online. Ich habe es gestern zufällig gesehen. Und auf was ich hinaus will, ist, ich habe es damals einfach nicht verstanden. Ne?
Ja.
Und also man macht halt einfach mit dem Gaumen, wenn man offen ist, einfach eine Reise.
Yes.
So, ne?
Ja.
Und das war halt damals für mich irgendwie, das hat halt nicht in meinen Scope, in meinen Aromatik-Scope oder was auch immer reingepasst. So, das habe ich nicht verstanden. Heute ist Werlitsch einer meiner absoluten Lieblingswinzer. Ja. Ewald, wir wollen übrigens immer noch mit dir zusammenarbeiten. Es wäre nett, wenn wir mal wieder das Gespräch suchen.
Ich glaube, du musst davor deine Bewertung löschen.
Scheiße, Ewald versteht das. Nein, das Lustige ist ja, ich war damals essen und dann in der Magnothek, das ist dort oben beim Thement daneben, das Restaurant. Und dann sehe ich, ah geil, die haben beide Glas Werlitsch. Und dann war ich mit meiner Oma, mit der Family und dann sagt die Oma, ja, Mann, der Ewald. Ich sage, woher kennst du ihn? Ja. Woher kennst du ihn? Ewald. So, ja, der Ewald, du hast ja gespielt immer mit ihrem Basketball und
was,
so.
Was, wirklich?
Und ich, was? Das war jetzt viele Jahre her. Und das dann habe ich die Verbindung erst gebracht. Werlitsch ist Ewald Cheppe. Ewald Cheppe war der Praktikant beim Manfred Dement und wir haben im Hof immer Basketball zusammen gespielt.
Ah,
und ich so, fuck.
Geil.
Schick ihm bitte Fotos von damals und sag, wir wollen auch heute gemeinsam wieder was tun.
Ja, genau.
Das fand ich super.
Also ein kleiner Liebesbrief mit Ausdruck.
Ja, genau.
Wir besuchen regelmäßig und wir sehen uns regelmäßig.
Ja, sehr gut.
Dann wird schon was. Sehr gut. Also, ich würde jetzt ganz gerne mal ein bisschen zurück an euren Anfang oder quasi an eure ersten paar Jahre da gehen. Wir sind jetzt bei 20 bis 25 Weine. Wir haben ganz kurz vor Weihnachten den Online-Shop eröffnet. Wie ist es dann weitergegangen?
Hat das wer gekauft?
Ganz genau. Wo habt ihr eure Sachen am Anfang angebracht?
Beim Endkunden, würde ich sagen. Ne?
Mhm.
Das ist also ja ganz langsames, gesundes Wachstum. Wir haben nie große Sprünge gemacht. Ich habe nebenbei ja immer noch gearbeitet, der Chris in der Agentur. Mhm. Das heißt, Jobs war erstmal nebenbei. Und das hat sich mittlerweile, ja, es ist ambitionierter geworden. Ich bin mittlerweile Vollzeit eingestiegen, seit letztes Jahr. Im August die Geschäftsführung übernommen. Und genau, ja, es war ein gesundes Wachstum.
Sehr, sehr cool. Genau. Und am Anfang habt ihr gesagt, habt ihr ja in Berlin mit dem Fahrradl, ob ich mir das Fahrradl noch einbildet, aber in Berlin händisch ausgeliefert händisch, quasi. Ja.
Man müsste sagen, mit einem elektrischen Maisauto.
genau.
Und dann war es erst das Deutschland wahrscheinlich Hauptziel. Oder habt ihr von Anfang an auch für ihn nach Österreich verkauft? Wie war denn das?
Nein, eigentlich nicht. Mhm. Die Kundschaft ist schon eher in Deutschland. Ja.
Ja.
Okay,
ein paar Mal schwappt das rein von Skandinavien.
Und man hat geile Sachen, habt ihr irgendwer.
Ja, die genau, Kraundra hat, ja.
Genau. Und B2B ist hauptsächlich schon in Berlin. Aber ja. Wir wollen ein bisschen rausgehen. Ja.
Alles klar. Ja. Das heißt, es ist schon viel Gastro in Berlin. Das war nämlich auch eine meiner Fragen.
Ich glaube, jetzt arbeiten wir mit ca. 25, 30 Läden in Berlin.
Okay,
cool. Er verteilt schon viel. Alles klar. Und Winzerinnen und Winzer, wie ist es da weitergegangen? Also ihr habt am Anfang diese 2025, wie habt ihr dann weiter dann?
Ja, wir waren dann relativ viel unterwegs auch, viel recherchiert, Listen gemacht, viel auf Instagram geschaut, was gibt es da Neues, was ist im Trend, was wird gehypt, vor allem in Frankreich und so weiter. Wir waren bei den klassischen Naturweinmessen in der Loire, Solange Chandgrenier, Ladive, Les Anonymes.
Ja.
Was geht da so ab in Paris, vor allem in den Naturweinbars. Und das ist ein ganz anderer Horizont, wenn man aus der Österreich-Deutschland-Bubble ein bisschen rausschaut. Ja. Da gibt es jetzt schon wieder Trends. Das wird bei uns wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren anfangen. Und da sind wir mal ein bisschen geschaut, was so geht, auch fündig geworden. Haben da jetzt seit Mai einen sehr, sehr coolen Partner aus der Loire, aus dem Anjou. Die heißen Terra Vita Vinum. Benedikt und Luc, die haben mich auf der Solange Chandgrenier kennengelernt, auf eine Empfehlung von Marcel Lecoq.
Klar,
kennst du
Instagram. Ja.
Genau. Und er hat gesagt, okay, probier das einmal, das ist ziemlich krass. Und so war das auch.
Ja.
Und ich habe das probiert und ich habe gesagt, hey, ihr habt sicher schon einen Partner in Deutschland, oder?
Ja.
Also, no, we're. Ich so, okay, Handschlag, let's go.
Nice.
Und das ist der erste Frankreich-Import gewesen und es war ein kleiner Meilenstein.
Ja,
weil das ist schon stark. Ja,
ja dem
so
schon.
So was da an Land saßt.
Voll, ja.
Und halt da so früh drauf bist, weil also, so wie das jetzt gerade so zu kreisen beginnt, schaut das so aus, als war das bald sehr geheft.
Es ist ja auch alles abgegrast. Ne? Von Jura bis in die Auvergne, in die Loire. Es schauen ja alle mit der Lupe drauf. Restaurants, Sommeliers, Händler. Und dass du dann irgendwann cooles Weingut
findest,
was auch in Qualität abliefert zu einem gewissen Preis, das ist schon eher selten. Ne?
Ja.
Und da sind wir sehr, sehr happy.
Sehr, sehr cool. Das heißt, wie viele Länder habt ihr jetzt aktuell bei euch? Also was kriegt man jetzt bei euch?
5, 6. Wir haben Peter Nagy-Radio aus Ungarn, wir haben Nabos aus der Slowakei, Österreich natürlich, drei deutsche Partner, Frankreich und ein Partner in Slowenien, genau.
Okay. Alles klar.
Also das sind die Eigenimporte. Ja.
Genau.
Aber so winzerinnen-technisch ist das wie groß jetzt gewachsen mittlerweile? Von diesen 25, was ich vorher gesagt habe, sind wir da noch immer oder ist das schon...
Nein, schon ein bisschen größer geworden. Ja. Ich glaube, im B2B-Portfolio gibt es jetzt ca. 15 Winzer, die wir vertreiben. Online-Shop ein bisschen mehr, weil wir auch von anderen Händlern einkaufen.
Aber das heißt, Pi mal Daumen, wo sind wir da ungefähr?
Anzahl von Weinen oder?
Winzer.
Winzer, beides.
Insgesamt.
Ja, voll.
25, 30.
Okay, also es ist schon noch immer in dieser Range.
Ja, genau. Genau.
Und soll das auch so bleiben oder ist da irgendwie das Ziel, dass ihr sagt, ihr wollt eigentlich jetzt vom Sortiment her noch größer werden oder sagt ihr, nein, Sortiment eigentlich lieber so straff halten? Was ist da die?
Nein, ich glaube schon, dass das Ziel ist, ein breiteres Portfolio aufzubauen mit spannenden Winzern, die wir auf unserer Reise irgendwie kennenlernen und die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten.
Okay, das heißt, ihr seid schon immer offen für das nächste
Total.
Das nächste da.
Ja. Genau. Aber es muss halt schon irgendwie sich auch so handpicked anfühlen. Und es ist halt wirklich auch ohne externes Budget aufgebaut.
Ja.
Das heißt, wir wollten jetzt halt von vornherein irgendwie, was nicht, 300.000 in die Hand nehmen von der Bank und dann irgendwie mal da loslaufen, sondern soll halt schon organisch wachsen. Und weiß nicht, ob es immer richtig ist. Ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist sehr mutig auf jeden Fall.
Ja, aber das war uns schon irgendwie wichtig, vor allem jetzt einmal in den ersten Jahren, das selber, also ein kalkulierbares Risiko dabei zu haben. Mhm. Ja. Und uns ist halt schon auch wichtig, dass wir die Beziehungen mit den Winzern ernst nehmen, weil wir sehen es schon als eine Verantwortung. Also wir vertreten dieses Weingut dann in der Hauptstadt Deutschlands. So, ja. Ja. Und da, also keine Ahnung, gibt es natürlich auch gewisse Erwartungen, dass du halt da auch was verkaufst, dass du es entsprechend präsentierst und so weiter. Und also insgesamt wollen wir schon wachsen, aber es soll sich irgendwie noch organisch anfühlen, ja, dass wir gute Beziehungen aufbauen können. Und ja, es ist einfach ein unglaubliches Haifischbecken, der ganze Weinhandel, der ganze Weinmarkt, weil es natürlich sehr leicht ist, in dieses Business einzusteigen. Mhm. Du brauchst dafür nicht so viel, du holst dir einfach ein paar Weine und legst einfach los, theoretisch. Ja.
Ja. Ach so, einfach ist das, okay, passt.
Ja, so, probier es mal bitte nicht. Ja.
Nein. Ich habe nicht die Romantisierung der Kisten schleppen.
Ja, genau, also, es ist die Romantisierung. No, thank you. Ja. Nein, das heißt, das hat sich unglaublich zum Haifischbecken, gerade in Berlin auch, entwickelt. Mhm. Ja.
Da gibt es schon viele Player. Ne?
Es gibt einfach ganz viele Player. Ja, zum Glück gibt es insgesamt aber trotzdem eine gute Stimmung. Das ist also ein bisschen unsere Mission. Ja. Wir müssen irgendwie zusammenhalten und schauen, dass wir eine gute Qualität zusammen irgendwie abliefern und uns nicht einfach gegenseitig ausstechen. Nee. Und ja, da muss man irgendwie vorsichtig sein. Na, wenn ein Händler irgendwie einen Winzer nach Berlin importiert, dann soll das andere halt nicht haben, weil sonst kommt man sich halt irgendwie so sonst ins Fahrwasser.
Ja. Ich wollte gerade fragen, wie ihr tut es
mit Exklusivität und so. Solche Sachen.
Ja, bei manchen Winzerinnen ist das möglich, vor allem im Ausland.
Ja.
Mit deutschen Winzern ist es dann eher nett. Also, du kriegst dann quasi Berlin für deine Stadt, wo du das quasi vertreiben kannst. Wenn das nicht gegeben wäre, dann würde man da jetzt auch keine Partnerschaft anfangen.
Okay, das heißt, wenn jetzt wer sagt, ja, das hat wer andere schon in Berlin, dann ist vielleicht nicht interessant.
Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ne? Genau,
ja.
Genau, beziehungsweise habt ihr Winzerinnen und Winzer, die ihr nur B2C vertreiben dürft oder nur B2B vertreiben dürft, weil das jeweils andere Recht nicht gegeben ist?
Hammer.
Genau, ja, die wir eben bei anderen Händlern kaufen, wie zum Beispiel jetzt Patrick Bouchou.
Alles klar.
Ronald Hausleiter.
Oh, oh. Genau, ja. Matassa zum Beispiel natürlich auch.
Ja, ja. Mhm.
Ja. Machen wir mal eine dritte Flasche auf, oder?
Genau. Ah ja, wir haben ja noch einen.
Ja, jetzt geht es wieder zurück ins Familienweingut.
Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Ja, weil der Michi vorher gesagt hat, 1000 und Themen, das ist ja konträre Richtungen. Die Flasche wird es widerlegen.
Ja, ich finde es eh nicht so konträr, aber ich finde es grundsätzlich vom ersten Punkt, wo es das nebeneinander hinstößt, sind schon zwei Richtungen.
Ne? Ja. Und gleichzeitig
aber ich finde, es geht sich halt aus.
Ja.
Das finde ich das Leibende.
Es geht sich aus und gleichzeitig, wenn man es jetzt auf einer Zeitachse sieht, gibt es einfach ganz klar Entwicklung, dass das, was man halt irgendwie als Naturwein bezeichnet hat, entwickelt sich in eine seriösere, klarere, strahlendere Richtung.
Richtig.
Ja? Mhm. Und die ursprünglichen Klassiker schauen natürlich auch, was geht in der Biodynamie. Ja, wie können wir mehr Lebendigkeit einkriegen? Ja. Wie können wir die Weingarbeit besser machen? Wie können wir vielleicht mal ein bisschen weniger Schwefel nehmen? Das heißt, diese beiden Richtungen, die strömen schon in gemeinsam entgegen sozusagen. Ja. Und da gibt es halt Winzer, die halt stärker ausbrechen. Viel experimentieren sich auch. Und da kehrt sicher auch das Wein gut themend dazu, was der Wein eigentlich ganz gut unter Beweis stellt. So, ja. Für uns symbolisiert das schon so ein bisschen eine neue Zeitrechnung im Weingutsthemen eigentlich.
Ja, haben sich schon auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan.
Ja, Wahnsinn. Also, der Manfred hat natürlich da
unglaubliche Pionier
was aufgebaut. Ja. Aber ich muss sagen, das, was der Armin jetzt halt auch weiterentwickelt, Armin und Stefan wohlgemerkt, und natürlich hängen da noch mehr Leute dran, natürlich auch die Moni gehört auch dazu, gleich die Steffi und die Heidi natürlich, meine Tante, das ist halt ein Familienweingut. Aber die neue Generation, das ist einfach nochmal ein nächster Sprung. So.
Ja. Ja. Ja.
Und das schmeckst du, das siehst du und ja.
Die schirmen da schon nochmal, was einfach dieses State-of-the-Art-Qualitätsdenken betrifft, ist schon... ist immer wieder sehr, sehr weit vorne. Das muss man auch schon wirklich dazu sagen. Für das, dass das so ein großes Gebilde mittlerweile ist, ist das schon immer faszinierend, was die für Qualitäten auf die Flaschen bringen. Ne?
Ja.
Extrem. Und ich meine, da ist jetzt alleine die Nasen mega geil. Ne? Also extrem schöne Klarheit und Kühle, die du da drinnen hast. Bist du deppert, das zahlt mir eine.
Ja, saug die eine ins Glas.
Und dann aber so richtig geile Würzigkeit darunter. Wahnsinn.
mein erster Gedanke war so Gatorade Green auf Energy 3000 Basis.
Auf Steroiden. Ja.
Liquid Ecstasy.
Ja, es ist wirklich, also diese Klarheit und diese kühle Frische, die da durchkommt, mega. Sau viel Würze, du hast auch wieder so ein bisschen Staubigkeit da drinnen.
Ja.
Ja, würde uns interessieren, was das eure Assoziationen sind oder ja, wie ihr das so schmeckt und riecht und seht.
Richtig geil. Also, was ich da mega finde, ist dieses Gerbstoffthema, das du dann hinten hast. Und das sieht dann wirklich förmlich, ich meine, der ist schon, der fängt nicht brat an. Aber der zieht sich dann nach hinten richtig, richtig zusammen. Säure, wie erwartet, natürlich da ja. Und zwar ordentlich.
Voll.
Aber ich finde, dieses Gerbstoffgerüst ist es, was es ausmacht, da hinten dran.
Also. Das ist sehr fein, ja. Und insgesamt, das hat schon einen Körper, aber das schiebt sich so in Arm durch wirklich weiter. Also das macht nicht auf und zu, sondern das ist eigentlich die ganze Zeit geradlinig, aber hat trotzdem auch Kraft dazu.
Ja, ich finde, das hat Muskeln, kein Fett. Ne? Ja. Also das ist der große Fett, Unterschied.
Ja. Es hat Muskeln, ja.
Das ist so, da sind wir wieder bei meinem Diskuswerfer da.
Beim so Diskuswerfer?
Ja, ja. Sehr gut.
Was ist die Geschichte des Diskuswerfers?
Ich habe, was war denn das? Ich glaube, es war vom Fürst der Pinot Noir versucht zu beschreiben und ich versuche das, oder in meinem Hirn funktioniert das am allerbesten, wenn ich das manchmal mit so ein bisschen
bildlichen
ganz genau Allegorien versehe. Und da haben wir eben diesen Pinot gehabt, der so extrem, also wirklich wie so ein gestählter Körper war. Ne? Also der hat kein Gramm Fett, aber trotzdem ordentlich Muckis. Ja, okay. Und mein Hirn hat einfach gesagt, ah ja, so ein Olympionike, so ein Diskuswerfer ist das.
Ein antiker Diskuswerfer.
Ja, genau. Geil.
Was schätzt ihr, was das für ein Jahrgang ist? Oder Rebsorten, habt ihr da Ideen?
Wieder sehr auf der zitrischen Seite das Ganze. Säure schiebt da natürlich Vollgas durch. Aber die Länge ist schon richtig geil, ne?
Ich finde es immer so ein bisschen eukalyptisch.
Ja, voll, das ist ein bisschen was Grünes dazu, ja. Aber nicht in die unreife Richtung, sondern wirklich so eine grüne Kräuterwürze. So ein bisschen
aber da hinten auch schon so ein bisschen ein Holzthema drin. Mhm. Also ich sehe vor mir, dass es 2020 ist. Ich kann leider nicht so viel lernen.
Korrekt, steht vorne drauf.
Jetzt genau. Aber ansonsten steht ja nur, ansonsten steht nur Courage vorne. Das heißt, wir können zumindest rebsortentechnisch ein bisschen hin und her überlegen. Und da war ich natürlich schon auf irgendwas Burgundisches gegangen. Ja. Jetzt. Aber die Frage ist, was es ist. Ne?
Aber wir wissen auch.
Ja, stimmt schon. Wir sind beim letzten Mal auf was Burgundisches gegangen und es war Sauvignon.
Also. Das kann auch Sauvignon. Ach so, sehr schön.
Das ist dort immer sehr nah beieinander.
Ja, ist es wirklich. Aber
also du kannst halt da Sauvignon kriegen, das halt, wo du sofort sagst, das muss in Chardonnay oder Morillon-Richtung gehen.
Ja,
da wäre ich auch zuerst wieder auf das eher auf Morillon gegangen vom Grundgedanken her oder Weißburgunder so in die.
Ja, genau. Ich bin zwischen denen zwar, um ehrlich zu sein. Und ich werde das auch da wieder so machen. Ne? Also, ich werde nicht mein Wissen von vorher verwenden, sondern ich werde wieder sagen, es muss was Burgundisches sein. Ich könnte es aber ruhig erzählen.
Aber ist es reinsortig? Nein.
Nein. Ist eine Cuvée.
Schmeckst du das?
70,
ja? Nein, aber ich wüsste nicht, wo ich es genau hinlege. Genau. Was ich mir auch vorstellen kann von der Struktur her. Dass du da irgendwo noch ein bisschen an Wölscheine hast.
Das gefällt mir sehr gut.
Würde ich mögen.
Welch ist nicht dabei.
Ja, schade.
Aber es hat mir wirklich gut gefallen von der Idee her.
Genau, also Courage heißt der Wein.
Das heißt, es ist 70 Morillon und 30 Sauvignon oder was? Umgekehrt, 70 Sauvignon.
Ohne Sauvignon, aber ihr seid gut dran.
Ach so, 70 Weißburgunder.
Genau.
70 Weißburgunder, 30 Morillon, Chardonnay.
Morillon.
Das würde ich eigentlich in der Südsteiermark sagen. War 2020, ne, war 3 Jahre auf der Vorhefe.
Ja.
Dann nochmal 6 Monate im Stahltank.
Ah, 6 Monate nachher nochmal Stahl. Ja.
Genau, es kriegt dadurch so eine Präzision. Es wird ein bisschen vertikaler, finde ich.
Ja.
Wenn es vom Holz kommt oder vom Holz direkt abgefüllt ist, ist es vielleicht ein bisschen breiter, ein bisschen leasy.
Mhm.
Und das Stahl macht es eher so ein bisschen vertikaler, finde ich.
Ja, das gefällt mir gut.
Und wurde dann tatsächlich komplett ohne Schwefel abgefüllt.
Ah.
Und das ist halt interessant. Ne? Also, weil wir reden über Klassikwinzer, ursprüngliche Klassikwinzer, neue Wege, Experimente.
Ja.
Und das dann wirklich ohne Schwefel in die Flasche zu bringen, dafür steht das halt unglaublich sauber einfach da.
Hundertprozentig nämlich.
Ja.
Also wirklich stark.
Ich hab das Ding ja schon mal blind eingeschenkt gekriegt.
Ah ja.
Tatsächlich. Im Heunisch und Erben. Danke.
Ah, ja. Danke, Florian.
Nein, nicht danke, Florian in dem Fall. Also ja, danke, Florian, er war einschenkend beteiligt, aber er hat es nicht ausgesucht.
Ah.
Danke an den Herrn Damberger, der mir das blind geschickt hat.
Okay.
Über zwei Tische rüber quasi.
Okay.
Ein sehr treuer Hörer von uns, war sehr, sehr lustig. Nach zwei Stunden offen und ich habe gesagt, das ist blind Coteau Champenois.
Ah, das muss ich sagen.
Ohne die Bubbles quasi. Mhm. Weil das war halt schon zwei Stunden offen, war schon ein bisschen wärmer jetzt da, als das jetzt da daherkommt. Aber das hat so ein bisschen diesen Vibe schon drinnen, finde ich. Also ich finde das immer noch, auch wenn ich es jetzt weiß, nicht hundertprozentig falsch, in welche Richtung ich gerannt bin. Aber natürlich hat es da ein bisschen zu viel Säure dafür jetzt.
Ja.
Was sagt die Katie?
Also ich kann mich an dieses Gespräch, das war vor zwei oder drei Wochen, dass er das eingeschenkt gekriegt hat. Und ich kann mich erinnern, da war super gespannt. Ich habe mir erstens einmal gedacht, dass ihr das wahrscheinlich mitbringen werdet oder gehofft, dass ihr das mitbringen werdet. Ansonsten hätte ich es woanders holen müssen. Aber ich war wirklich gespannt, ob dieser Coteau Champenois Vergleich irgendwie passt. Ich war nicht drauf gekommen, sagen wir mal so.
Nein, ich nicht.
Nicht aber in dieser Form.
Du hast es auch sehend da eingeschenkt gekriegt.
Ja, ne? Das ist schon richtig. Also. Ich weiß schon, dass es aus der Steiermark kommt. Aber alleine von diesem burgundischen Charakter her. Und
ich finde auch sehr burgundisch.
Dieses,
auch.
Dieses trotzdem sehr cleane und sehr, sehr geradlinige und dann trotzdem mit ein bisschen Muckis dabei, ist schon, ich verstehe schon, was die Kraft ist.
Ich glaube, man hat so Assoziationen, in welche Richtung das gehen könnte.
Ja.
Aber ich glaube, der Stil selber ist schon sehr einzigartig.
Ja,
auch für die Steiermark. Das ist schon ein neuer steirischer Weinstil, finde ich.
Korrekt, du steckst das halt jetzt automatisch auch nicht unbedingt in Steiermark. Ne?
Nein,
genau.
Also,
wenn ich es ganz blind gekriegt hätte, keine Ahnung,
wohin ich gegangen wäre. Ist ganz schwierig. Es war blind, ja, schmeckt mir, aber dann halt positionierungstechnisch echt schwierig. Das Einzige, was halt der Hinweis ist, ist die Säure, die halt Vollgas fährt.
Mhm. Ja, arg, oder?
Ich und dann aber trotzdem dieses burgundische Thema dazu, ja, dass du diese Kombination hast.
Aber
und
sehr,
dann
sehr
trotzdem
schön.
Nicht mehr im Burgund landest. Ne? Mhm. Ja. Ja, sehr, sehr cool, das Ding. Wie ist das passiert? Bei 2020?
Und warum war das nicht das Erste? Weil theoretisch wäre das ja aufgelegt gewesen, dass
du sagst,
genau deswegen. Genau deswegen.
Servus.
Also, damit es nicht das aufgelegt ist.
Ja.
Quasi. Der Arme hat gewartet.
Nein, ich habe da schon, ich hab da schon einen gewissen Respekt davor. Also, ich finde so, Business und Family ist nicht immer so, also da muss man aufpassen, finde ich. Ja?
Fair.
Wir haben damals als Drops gestartet, wir haben dann mit dem Label Domain Disco gestartet und ja, weiß ich nicht, ich wollte das nicht so aus der Familie herausziehen, eben weil es zu aufgelegt wäre.
Ja.
So, ja, jetzt kommt er halt mit dem Demen daher. So, ja? Sondern ich wollte das, keine Ahnung, zuerst, oder wir wollten das zunächst mal losgelöst davon probieren, ob das halt auch mit einer, ich nenne es jetzt einfach mal, externeren Partnerschaft sozusagen funktioniert, nicht aus der Familie heraus. Mhm. Weil ich wollte auch gar nicht so zum Bittsteller werden innerhalb der Familie. So, ja? Und, aber eben, das hat, wie gesagt, mit Lace and Cream und einfach gut funktioniert. Und der Armin hat das natürlich auch mitgekriegt. Und dann haben wir telefoniert und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, du, kannst du dir vorstellen, dass wir zusammen was machen? Er hat gesagt, sieh, ich habe eh schon Wein im Keller liegen bei euch.
Wirklich?
Ja. Geil.
Grandios.
Ja, er hat gesagt, ja, ich hätte was liegen, ja. Und und dann hat er mir halt erzählt von dem Wein, hat er gesagt, ja, das könnte, glaube ich, gut in ein Portfolio einpassen, das wird jetzt dann ohne Schwefel gefüllt, also irgendwie gute Geschichte. Und jetzt, wie gesagt, haben wir die Launchparty gehabt, jetzt einen Tag vorher, weil wir uns echt gefreut haben, dass wir jetzt diese drei Weine auf den Markt bringen können, weil da steckt natürlich schon viel Liebe und Fleiß in dem Ganzen drinnen, ja. Und haben uns echt gefreut, einen Tag vorher sind wir noch in die Freundschaft gegangen, Champagner trinken, so zum Anstoßen, bevor wir die Lunchparty gehabt haben. Und dann haben wir all unseren drei Winzern noch so ein kurzes Video geschickt, das Dankeschön. Und Armin im A und er hat dann gleich zurückgeschrieben, ja, taugt ihm voll und er hat schon eine Idee für den nächsten Wein.
Naja, bitte. Ja. Den wird es nicht mehr los.
Ja, genau, hoffentlich, ja, genau. Ja, sehr, und sehr Courage cool. Halt einfach, weil irgendwie das Weingut irgendwie für... Also für mich zumindest, ne? Ich habe da jetzt einen sehr subjektiven Bezug dazu, aber für mich steht irgendwie Themen vor allem für Mut. Mhm. Und ja, das symbolisiert irgendwie, also Courage bedeutet ja mutig, Mut. Und das trifft sich irgendwie ganz gut. Also Manfred hat sicher viel Pionierarbeit geleistet.
Extrem.
Und, genau. Und
aber dachte, es ist auch mutig von der nächsten Generation, nicht in genau diesen Fußstapfen weiterzulaufen, sondern
auch
sich wieder selber was zu überlegen.
Das ist die Historie dahinter und Courage aber auch deswegen, weil auch als Themen so ein Wein ohne Schwefel auf den Markt zu bringen, da brauchst du Eier sozusagen. Ne?
Yep.
Da musst du mutig sein. Mutig sein, wirklich Neues auszuprobieren und da dachten wir, das passt eigentlich vom Namen so ganz gut.
Ich finde, das passt cool. Aus einer bisschen objektiveren Position Sehr, sehr, sehr gut. Weil ja. Ich kann das nur hundertprozentig unterschreiben, diesen Mut, den die ganze Family da hat. Man kann zu die Weine, die kann einen schmecken, kann einen nicht schmecken, vollkommen wurscht. Voll. Was man sagen muss, ist, was die gemacht haben, was die an Pionierarbeit wirklich geleistet haben, sowohl der Manfred als auch der Armin, meiner Meinung nach jetzt auch weiterhin noch immer, mit Moni, mit Stefan, ja, alle miteinander. Also das ist schon großartig, ja, was die da machen, weil es halt auch einfach wirklich wiederum auch da um eine Zugänglichkeit geht, meiner Meinung nach, weil das ist schon wieder was, die sind in einem großen, bekannten Weingut mit einer bekannten Marke am Schluss, ja, und trotzdem schirmen sie die Qualität weiter an, weil die könnten sie einfach darauf ausruhen und sagen, wir verkaufen den Schaß. Yes. Hey,
es ist halt unglaublich gut für die Steiermark generell.
Ne? Richtig. Ja.
International, aber auch regional natürlich. Generell, ich muss sagen, Steiermark, sage ich jetzt nicht nur, weil wir Steirer sind, sondern was da an Weinqualität aktuell kommt von den Eingesessenen, Schmecke das Leben, Dement etc., ja, aber auch von den neuen Elias, Herbert, da geht einiges ab. Mhm. Also man braucht sich nicht verstecken, die Weinqualität, die da irgendwie geboten wird, für so einen fairen Preis, das ist schon...
Ist immer, ja, wieder das fantastisch.
Das,
ja,
ne? Das, ja, ist das Preis-Leistungsthema.
Das ist schon wirklich krass. Total. Wenn man mal so Perspektive kriegt, wenn man viel Frankreich trinkt, ja, viel Blind trinkt, ja, in Berlin ist man ja auch in so einer nerdigen Weinbubble.
Ja, klar.
Und immer wenn du einen steirischen Wein kriegst, also wenn du das jetzt neben Jura trinkst oder so weiter, ne?
Das performt ja.
Also brutal. Ja. Du freist dich einfach. Nicht verstecken.
Ja. Ja.
Und
das kostet ja trotzdem immer wieder ein Drittel.
Ja,
ne?
Es ist so.
Genau.
Ja.
Cool. Ja, es ist schon fantastisch.
Komplett. Wo sind wir denn da jetzt preislich?
Das ist so die, in dem Fall unser teuerster Wein. Wir verkaufen es, glaube ich, für 34,90. Ja?
Und
ja,
auch das ist ultra fair.
Und ich finde auch, das ist so fair, fühlt sich so
muss
billig.
Jetzt wirklich ins Mikrofon schreien fast. Ja. Weil
oder ich finde auch, ja, echt, wenn du so, wenn du was der Burgund, das Vergleichbares, ja, holst, ja, ist das Doppelte. So.
Na, mindestens, ne?
Ja. Ja, aber eben, das ist schon auch der Anspruch. Also, um ehrlich zu sein, wir haben da auch gar keine so große Marge auf dem Wein. So. Ja? Ich glaube, der Armin wird das wahrscheinlich für einen anderen Preis vielleicht auch anbieten. Mhm. Aber wir wollen das... Also klar, unterm Strich muss ich das auch rentieren, aber es soll halt einfach nach wie vor diese Zugänglichkeit, ja, diese Zugänglichkeit haben. Und ich meine, 35 Euro ist jetzt auch nichts, so, ist nicht nichts so, ja, ja, also ja, ist klar, auch was. Aber es ist trotzdem was, was sich auch Leute, die nicht die Super-Nerds sind, trotzdem mal leisten, ja, können. So,
so ist es.
Ja.
Voll.
Und,
so ein Eye-Opener, finde ich. Nicht, ja, nur für Nerds, auch für, ja, für Leute, die gerade in die Szene gekommen sind, die mal was ausprobieren wollen.
Ja.
Wir haben gestern erst das Feedback bekommen von einem Kunden. Also ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen und zu viel... Und der gemeint so, okay, krassester Wein, was ich jetzt aufgezogen habe in, ja, dem Jahr. Ne?
Spitzenmäßig.
Und das berührt uns dann schon. Mhm. Und genau. Mhm. Ja.
Sehr, sehr cool.
Ja, vor allem, ich denke mal jetzt so, 35 Euro ist natürlich schon ein Preispunkt, wo jetzt der Konsument einmal da... Ah, weiß nicht, aber wenn, genau, du das um 35 Euro kaufst, ja, und dann aufreißt und das so performt, das ist halt dann auch ein spezieller Wein. Das geht sich halt auch wirklich aus für das, dass du sagst, boah, da habe ich jetzt schon als Nicht-Wein-Nerd, ne, das muss man auch immer wieder dazu sagen, ja, als normaler Mensch sind 35 Euro für Wein viel Kohle. Ja? Und das gibst nur aus, wenn du jetzt sagst, ja, von mir voll, aus irgendwie, voll, du willst was Besondereres haben. Das, ja, geht sich aber halt aus.
Ja.
Du kriegst halt einen sauguten Wein dafür. Mhm. Das ist schon leimer.
Absolut. So, jetzt würde es mich interessieren, jetzt sind wir komplett in der Gegenwart, arbeitstechnisch, wie ist die Aufteilung? Also wer macht was, wie schaut das aus? Jetzt weiß ich ja, dank Impressum und auch dank dir, dass du jetzt als Geschäftsführer da drinnen stehst. Also,
Olli macht alles, ich mache nichts.
Sehr gut, top. Damit tschüss, ist es danke, geklärt, dankeschön. Ja.
Ich schicke ihm alles zum Chris, dann gibt es ein Feedback und dann ist es fertig.
Ja.
Das Feedback ignorierst du da?
Ja, genau, ja, mach dein eigenes Ding.
Das Feedback schon, kommt quasi, hast du schon ausgeschossen.
Wir machen schon alles Hand in Hand und das ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Genau, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, ja,
das Zepter.
Also das, so, Zepter. Das zeitlich wendet der Olli da jetzt sicher nochmal deutlich mehr auf, mhm, als ich, ja. Mhm. Weil es einfach, genau, weil ich, wie gesagt, noch die Agentur natürlich habe.
Und
das,
ja,
und das ist schon auch noch das, wo die Brötchen sozusagen damit verdienen, mhm, ja. Und das macht mir auch Spaß und das passt auch ganz gut. Aber es wächst natürlich Drops. So, ja.
Ja.
Und das heißt, ich bin dann natürlich schon täglich auch am Start, aber der Olli ist da wirklich, wirklich 24 Stunden 24/7 am
Customer
Start.
Service,
Customer Service.
Ja. Genau, also es ist jetzt schwierig zu sagen, es gibt jetzt irgendwie diese Ministerien und die sind dann so aufgeteilt. Es vermischt sich sehr stark. Aber so im ganzen operativen Geschäft, in dem nach vorne pushen, ist sicher der Olli da an vorderster Front dann. Da bin ich unglaublich dankbar. Der Olli ist ein umtriebiger Typ, der einfach die ganze Zeit irgendwie pusht und sie so stark einfach connected mit Leuten. Das ist, also das Business ist auch unglaublich, ist auch unglaublich abhängig davon, wie gut du im Netzwerk so bist. So. Ich meine, jedes Business, aber irgendwie da vielleicht noch mehr, kommt mir vor.
Ja, weil diese und Bubble auch so klein ist am Schluss.
Die Bubble so klein ist, ja. Und genau, also das tägliche Operativgeschäft, das leitet der Olli. Und wir tauschen uns aber über Entscheidungen die ganze Zeit aus. Und natürlich gibt es Dinge, die übernehmen. Und konzeptionell sind wir sowieso immer gemeinsam und strategisch. Genau, so ist das ein bisschen aufgeteilt.
Habt ihr dann ein Team dahinter oder bist es nur du?
Boah, das stelle ich mir anstrengend vor. Also das mit den 24 Stunden ist, glaube ich, keine Lüge.
Ja, genau. Das Hirn hört nicht auf zum Arbeiten. Ne? Ja, ja, gut. Aber es ist auch cool, was man über die Jahre irgendwie so lernt an verschiedenen Skills. Kameraeinstellungen, Color Grading, Cutting, Texte schreiben, Copywriting, von dem habe ich vorher nichts gewusst.
Alles,
ne?
Du musst alles mitmachen.
Ja, du musst zum Medienunternehmen werden. Ein bisschen coden, etc. Ne? Das finde ich schon cool. Ne? Ja. Und spannend, was man...
Sauer anstrengend. Und dann musst du gleichzeitig quasi die ganze Zeit unterwegs sein eigentlich. Weil du willst einerseits Winzerinnen und Winzer besuchen, schauen, was es da Neiches gibt, schauen, ob es vielleicht sogar irgendwen Neichen gibt. Und andererseits, wollen alle Kunden was von dir? Gastro und Non-Gastro.
Ja, es ist ein permanenter Stream. Ja.
Ja.
Das Coole ist halt, dass wir die Logistik outgesourced haben und das macht es halt möglich.
Ja,
ansonsten ist es gar nicht. Philosophiert darüber, wie das wäre, wenn man das selber machen würde. Du bist dann fertig. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung.
Ja, voll. Nein, das ist was man wirklich nicht selber machen muss, wenn es nicht sein muss.
Genau.
Und weil ihr am Anfang gesagt habt, ihr habt gestartet als Online-Shop, jetzt hat es diese Launch-Party gegeben, Pop-Up-Store. Gibt es da jetzt schon was Fixes, was quasi wirklich ein Geschäftslokal betrifft? Wird es das geben? Soll es das geben? Wie ist da gerade der aktuelle Stand?
Das war mal die Idee. Ja. Es war die Idee, dass wir einen dritten Partner vielleicht aufnehmen. Ja. Deswegen haben wir auch dieses Pop-up in Berlin in Mitte gemacht, um zu schauen, wie fühlt sich das so an.
Ja.
Ich habe ja schon mal im Weinladen gestanden.
Voll.
Ich weiß, wie es ist. Die Person ist dann leider weggezogen.
Okay.
Und dann war das Thema erstmal vom Tisch, weil es wäre strategisch auch wieder in eine andere Richtung gegangen. Aber ich meine, ich würde sagen, wir haben es jetzt nicht komplett gestrichen von unserer Liste. Mal schauen.
Aber also eigene Wein war
sicher mega cool. Berlin hat immer noch Potenzial, glaube ich.
Total.
Es tut sich sehr viel, sehr dynamisch.
Ja.
Genau. Ja.
Alles klar, das heißt, wenn der richtige Zeitpunkt kommen sollte, dann seid ihr nicht komplett abgeneigt im Ganzen. Ja. Alles klar.
Das ist schon so ein bisschen ein Traum, irgendwie die Idee
es
zu haben.
Es ist schon eine coole Idee, ne?
Ja, also irgendwie, ich denke da voll oft an sowas, was Italienisches, also das ist, ich denke voll oft, ich weiß nicht, ob ihr das kennst, kennst du den Frankovic in Graz?
Ja, klar.
Ich weiß gar nicht, das ist im Prinzip, wie würde man es beschreiben, ein Delikatessenladen.
Delikatessenladen,
ein bisschen Brötchen, was extrem, ich glaube, ich weiß nicht, was der für ein Burgunderkeller hat.
Nein,
aber das muss jetzt gar nicht so etepetete sein, aber wenn du von der Idee her so einen Laden in Berlin aufmachst, das ist ja eigentlich so ein bisschen italienisch, weißt du, eigentlich sagen die ja Café dazu oder Bar sagen sie dazu in Italien, weißt du, wo du so ein bisschen Mortadella, Schinken und so
ein bisschen Snacky
und dann aber richtig geile Weine, so, dass die in Berlin rein, würden sie da, glaube ich, so am Samstag tagsüber die Tür einrennen.
Absolut fix.
So, ja. Aber ich glaube, Freunde von uns machen jetzt vielleicht eh sowas Vergleichbares auf.
Ja.
Shoutout an das Pinchy.
Ja, jawohl, wir freuen uns, wenn ihr endlich aufmacht zum 1. Dezember.
Sehr gut.
Also Berlin gastronomisch ist sowieso voll spannend, weil es hat sich so viel getan die letzten Jahre und es ist jetzt kürzlich auch wieder so viel zusammengebrochen, weil halt einfach der gastronomische Gedanke schneller gewachsen ist als die Zielgruppe. Also man ist einfach nicht Paris, man ist einfach nicht London.
Ja.
Wir kommen aus einer ganz anderen Geschichte in Berlin. Ja. Die Leute sind es nicht gewohnt, Geld für Essen auszugeben.
Das ist
in Österreich schon ganz anders.
Ja.
Ich bin halt angekommen am Flughafen, bin zum Billa gegangen und habe mir Leberkäse einmal gekauft. Das ist das Beste, was ich gegessen habe die letzten zwei Wochen. Also Kulinarik in Österreich ist schon nochmal ein anderer Stellenwert, als es jetzt zumindest in Berlin hat. Das jetzt, muss jetzt aber auch korrigieren, nicht grundsätzlich, aber also ganz viele neue tolle Konzepte gibt, aber so diese Basis an Hausmannskost hast du so nicht. Dieser Mittelbau, ja. Und deswegen tun sich so High-End-Gastronomie halt schon auch schwierig in Berlin, ja, das wirklich am Laufen zu halten.
Ja? Das finde ich schon immer faszinierend. Also man sieht es ja von außen so ein bisschen, dass das in den letzten anderthalb Jahren, ich würde es nicht sagen, den Bach runtergegangen ist, aber dass es manche Lokale doch ordentlich erwischt hat. Man muss ja ein
bisschen, ja.
Genau. Ja. Und das ist schon wild, weil gefühlt ist Berlin immer so offen gegenüber allem, aber offensichtlich dann doch nicht gegenüber allem.
Offen schon, aber es gibt dann halt doch nicht so viele Leute, die dann wirklich am Mittwochabend halt einfach irgendwie für 300 Euro essen gehen wollen. Mhm. Und so, ne? Das, also diese Finanzkraft hast du in Paris und in London und in Zürich und so. Ja? Ja. In Berlin ist das nicht so stark da oder zumindest wird das Geld nicht auf diesen Fokus gesetzt. So, ja. Also ich glaube, Berlin tut sich total viel, da passiert total viel, aber ich meine, das Noel Hart hat irgendwie hat ein bisschen mehr auf Casual gemacht, das Ernst sperrt zu, das Lorenz Stein hat zugesperrt. Ja. Also so Pioniere müssen sich wieder neu orientieren. Dafür gibt es wieder neue Konzepte, die spannend sind. Mhm. Ja, das Trio zum Beispiel.
Genau, es gibt irgendwie das Trio oder das Otto, die das verstanden haben, die mit dem Zeitgeist gehen.
Fine und Casual trotzdem.
Fine und Casual, lässige Atmosphäre zu einem erschwinglich ist es ein doofes Wort, aber zugänglicher Preis.
Ja. Ja?
Und du hast da trotzdem eine Produktqualität am Teller aus der Region.
Ja.
Nachdem wir jetzt da viele Hörerinnen und Hörer aus Deutschland da haben, ist das Problem einfach, dass es am Schluss immer wieder die Österreicher braucht, damit einmal was Gescheites passiert.
Bring back the Schmäh.
Bring back the Schmäh, ja genau.
Ich finde es schon lustig, dass am Schluss dann, jetzt sitzen wir da mit deutschen Weinhändlern und das sind zwar Steirer. Also
nein, wir sind steirische Weinhändler in Berlin.
Aber von außen her denkst du natürlich so, ja okay gut, Deutschland, weil halt Berlin und dann sind es wieder die Österreicher. Ne?
Ja, das haben wir in der österreichischen Kultur. Diese Kulinarik ist in der DNA einfach drin.
Ja, wir essen einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne.
Ja, voll. Ja.
Ich meine, das mit dem Geld ausgeben, da haben wir es ja auch immer wieder mal schwer.
Ja, aber es kommt drauf an. Entweder es ist viel zu viel und du triffst einfach raus. Das kann Österreich sehr, sehr gut. Ja. Dieses komplett überbordende oder halt dieses ein bisschen weniger müssen
wir kosten. Ja, wir können halt auch gut kochen für wenig Geld. Ne? Das müssen wir
das stimmt.
Na, das ist halt egal, wo du hingehst, in irgendein Beisel ums Eck.
Ja,
also du kriegst immer was Geschmackiges.
Ja, genau. So,
es schmeckt halt schon. Du darfst natürlich nicht nachfragen, wo das genau herkommt. Nein. Und du darfst nicht
und
irgendwie nach einer
Zutatenliste
fragen. Genau. Jetzt haben wir immer schon so gemacht und das wird auch so bleiben. So. Und wenn du nochmal fragst, fliegst du halt raus. Aber dafür ist es halt auf einem sehr guten Niveau und leistbar am Schluss. Ja,
voll.
Na sehr gut. Michi, ich hätte jetzt ganz gerne, dass du deine Frage stellst.
Jawohl.
Jetzt kommen die Spicy-Topics.
Also,
ich würde gerne wissen, ob du die professionellen Facebook- und StudiVZ-App-Entwickler gefunden hast, die du am 2. März 2010 gesucht hast.
Echt? Habe ich mal was gesucht?
Das ist schon geil, was du da rausgeballert hast auf Facebook.
Wo was steht da? Ich weiß es gar nicht.
Suche professionelle Facebook- und StudiVZ-App-Entwickler.
Wann war
Idee,
das?
Idee? Fragezeichen. 2. März 2010.
2010?
Also du hast schon, man sieht schon, du hast sehr früh angefangen mit diesem ganzen Social-Media-Thema. Du hast da mehrmals am Tag gepostet und hast immer wieder ein paar spannende Ideen braucht.
Arg, dass man das alles noch sieht. Ich bin so lange nicht mehr auf meinem eigenen Facebook-Account gewesen. Ich war damals halt schon in der Agenturwelt unterwegs und damals noch angestellt und wahrscheinlich geht es zurück auf irgendein Projekt, wo dann halt irgendein Kunde oder eine Kundin irgendwas machen wollte und dann will man, damals hat sie auf Facebook diese, ihr seid ja viel zu jung wahrscheinlich dafür, aber damals auf Facebook hat es ja noch so Tabs gegeben und in diese Tabs konnte man mit einem iFrame so eigene Sachen reincoden, so Gewinnspiele und so weiter.
Ja.
Und ich glaube, dafür haben wir das damals gesucht. Also
ja, da hat es ganz viel so die sind dann sehr schnell abgedriftet, diese ganzen Gewinnspiele, in sehr, sehr schwindelig.
Richtig, ja.
Aber am Anfang waren das ja ganz viel, also Quizzes und so, was da machen als keiner.
Oh mein Gott, die Quizzes. Vor,
welche genau, Persönlichkeit das meine ich. Bist du quasi, diese ganzen
Genau.
Ja, das welcher Nudeltyp bist du? Welche Pastaform bist du?
Muss man wieder jetzt kritisch sagen, da hätte es eigentlich damals schon anfangen müssen, mit welcher Weintyp bist du, weil da hast du super Zielgruppe aufbauen können. Ne?
Schon,
ja. Und da am besten noch, welcher Naturweintyp bist du, weil da warst du 2010 wirklich gut dabei.
Yep.
Das hätte noch gar nicht verstanden. Nein. Und das zweite Ding, was ich gefunden habe, also ich habe da einen
Normal Spiel, oder was?
Nein, nein, okay. Olli.
Ja,
ich habe einen Tore-pro-Spielschnitt von 0,07. Das ist wirklich nicht gut.
0,07.
Immerhin drei Tore sind aufgezeichnet beim ÖFB.
Jawohl,
von dir.
Jawohl.
Was ist da los?
Grandios.
Hast du eh Stürmer gespielt wahrscheinlich, oder?
Ich war tatsächlich eher in der Verteidigung.
Ja, das wird offen.
Und im Tor. Ja.
Ja. Im Tor, okay, cool. Ja.
Genau.
Fair, dann sind die drei Tore eh nicht so schlecht.
Genau. Eigentor aus der.
Ja. Nein, Spaß. Ein herrliches Foto, das werden wir euch natürlich dann auch noch verlinken, was man da findet.
Jawohl, online. I love it. Ja.
Grandios,
der Playboy.
Das ist richtig geil.
Das ist der Sagittarius-Blick.
Die obersten drei Knöpfe müssen offen sein von dem Hemd. Sehr gut. Alles richtig gemacht.
Sehr gut.
Nein, grandios.
Hat viel Spaß gemacht mit euch. Also du willst eine Frage stellen.
Ich bin komplett happy.
Sehr gut.
Geil.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Sehr schöne Weine. Also wirklich großartig. Gibt es die auch irgendwie im Paket zum Kaufen bei euch? Oder wie macht ihr das? Gibt es da irgendwie so, weil es macht halt Sinn, wenn das drei Dinger sind.
Es gibt ein Disco Triple.
Disco Triple.
Ja. Das kann man auf jeden Fall mal bestellen und blind Leuten einschenken, weil richtig leibend.
Voll.
Sehr, sehr schön. Und ich meine, es sind halt auch drei Weingüter, Winzerinnen, Winzer, die wir sehr, sehr schätzen selber. Deswegen freut uns natürlich persönlich auch noch mehr, wenn das auf einer anderen Ebene auch noch mal gepusht wird.
So ist es.
Cool.
Na gut.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Coole Gespräch. Echt. Schön, dass wir da sein haben dürfen.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nennen uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist es keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen, Fotos und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.